Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 594. Ausgabe. Und zwar wollen wir heute sprechen über das Spiel der Männer.
Weil die Frauen Länderspielpause haben.
Ja, kurz. Gegen Leverkusen, das 1-2 verloren ging. Über die Frauen reden wir ein bisschen, aber über kein Spiel, weil sie, wie Steffi sagte, Länderspielpause haben. Wer hat denn geländerspielt, Steffi? Also Deutschland gegen?
Du, weiß ich doch nicht.
Die Schweiz 6-0 gewonnen. Und
entschuldige bitte, wenn da keine Unionerin spielt.
Ja, die, nicht da waren drei Thema. Unionerinnen nicht für die deutsche Nationalmannschaft unterwegs.
Griechenland?
Aber, Slowenien?
Ah, genau. Corinna Janisch, Eleni Maku und.
Eleni Maku war, glaube ich, nicht beim Länderspiel dann unterwegs.
Nein, das weiß ich nicht, aber die war eigentlich nominiert, oder?
Das kann sein. Ja, jetzt fängt es an. Da zerbröselt es bei mir jetzt schon. Weil, naja, das, da reden wir nachher nochmal kurz drüber.
Ich hab's bis dahin nachgeguckt.
Ja, aber nee, tatsächlich. Also jedenfalls ist Länderspielpause und wir reden noch über, warte mal kurz, ich muss mal hier in dieses lange Skript, was uns die Werkstudenten, die uns hier immer alles vorbereiten, hingelegt haben. wir reden, ah ja.
Ich hatte übrigens
recht. Dirk Zingler hat ein Interview gegeben. Darüber wollten wir unbedingt reden.
Naja, da hat sich ein bisschen irgendwie von selbst aufgedrängt, die Kettle, die ja nicht wollte. Jedenfalls, ich hatte recht, Eleni Maku, Athanasia Moraitu, erwartungsgemäß, Fatma Shakar, die hatte ich nicht auf dem Schirm, und Corinna Janisch.
Okay.
Hallo Sebastian.
Hallo Sebastian, hallo Nadine. Schön, dass ihr alle Steffi. Da seid.
Ich wollte gerade sagen, wir senden wie immer aus der kleinen Schorfheide. Bei mir ist Steffi, mein Name ist Sebastian. In Altglienicke sitzt Nadine, hallo.
Genau. Hallo. Zumindest wissen wir noch, wie wir alle heißen. Das ist okay. Niemand von uns ist auf Länderspielreise.
In Altglienicke, der Talk of the Town, ist ja die Frage, ob ein Insolvenzverfahren bei der VSG Altglienicke eröffnet wird, oder Nadine?
Wenn du das sagst.
Okay, alles klar. Ist vielleicht nicht so Talk of the Town.
Aber vielleicht ist
die Town nicht mehr so nah an der VSG dran. Ne? Das.
Ja, du hörst doch das Gras wachsen.
Ja, aber... Nein.
Okay.
Aber ja, aber nein. Übrigens ist morgen auch nochmal ein Länderspiel, nur mal für die Vollständigkeithaber der deutschen Nationalmannschaft der Frauen gegen Italien in Bochum.
Ah. In Bochum, sehr schön.
Ja, Bochum-Wochen.
Mir ist vor allem von diesem 6-0 im Kopf geblieben, ein Lied wie Kathi Henrich in der Kabine zu 40 Jahre die Flippers, wir sagen Danke, tanzt. Und sehr leidenschaftlich mitsingt.
Das ist schön.
Ich habe es leider verpasst.
Echt? Ich schick's dir nachher, Nadine.
Unbedingt.
Ja.
Dann kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Das ist fantastisch. Mach das.
Ja, es ist wie ein Verkehrsunfall. Man kann halt auch nicht weggucken.
Mhm.
Gut. Kommen wir zum Spiel gegen Leverkusen.
Ist ein Verkehrsunfall.
Was?
Okay.
Nein.
Es ist ein Verkehrsunfall.
Nein, 40 Jahre die Flippers. So, jetzt aber das 1-2 gegen Leverkusen. Nadine, du warst vor Ort?
Jawohl.
Hier war die Planung von Tag zu Tag
ein bisschen anders.
Ein bisschen anders. Die Teilnehmer an diesem Spiel wurden immer weniger.
Ich wollte mit Anton hingehen.
Genau.
Da bin ich krank geworden.
Genau, dann sollten Opa und das Kind hin.
Ja.
Dann ist das
Kind krank geworden.
Ne, zuerst ich, aber ich.
Aber du hattest ja damit auch nichts zu tun.
Ich hatte damit nichts zu tun, dann das Kind auch und dann ist Opa alleine gegangen. So ist das manchmal. Opa ist auch ganz neu bei Union, also in Wirklichkeit nicht, der war mit mir schon in den 90ern dort.
Opa ist auch schon ein bisschen älter als du, würde ich so ja sagen.
Ein bisschen.
Ist ja verrückt.
Ein Hauch.
Ja. Aber der hat gesagt, ist ganz schön voll. Ich so, Vater, was meinst du denn, wie voll? Ist doch immer genauso voll bei den Männern.
Ja, wenn ausverkauft ist, ist es ja gleich voll.
Ja, und ich habe gedacht, die werden ja nicht mehr reingelassen haben. Und nee, ich kam gar nicht zu meinem Platz. Ich so, Vater, wann bist du denn hingegangen? Na, ich war so eine halbe Stunde vor Anpfiff im Stadion. Ich so, oh, sag,
aber ja. Er weiß das eigentlich. Also er macht sowas normalerweise gut.
Da würde ich ja auch total gerne direkt drin grätschen. Weil sehr lustig war bei mir im Fanclub, ging dann so intern die Diskussion los, na, sag mal, warum ist denn hier alles so leer? Und es waren ja auch irgendwie dann sehr viele Tickets noch so im Umlauf. Also ne, ja. Man, unser Karten-Carpo-Chat war ja voll im Verhältnis zu sonst. Und wir sind dann irgendwie in Köpenick angekommen. Die Bahnhofstraße war auch gut gefüllt, also da konnte ich jetzt erstmal so nichts Komisches feststellen. Und dann sind wir Richtung Stadion gelaufen und kommt zum Einlass und entgegen der letzten Spiele, und wir sind ja immer zu der gleichen Zeit eigentlich da, bei den letzten Spielen stand man ja schon fast dann hinten im Wald an, wenn man zur Stadioneröffnung da war. Jetzt gingen die Schlangen so bis zum Zaun ungefähr. Wir stellten uns an, auf einmal setzte sich die Schlange in Bewegung und wir waren innerhalb von 2 Minuten im Stadion. Das fanden wir irgendwie ein bisschen verwunderlich und dachten so, sag mal, stürmen wir jetzt unser eigenes Stadion, rennen wir an den Kontrollen vorbei, was ist hier gerade los? Und waren dann halt 1-3 im Stadion. Und dann so, als ich in der ersten Halbzeit so aus dem Block rausgegangen bin, bei mir war wieder unten alles frei, also man konnte sich da sehr frei bewegen und tanzen in dem Sinne. Und je näher ich an die Treppe kam, umso enger wurde das. Und dann beschwerten sich ein paar Unioner, warum rennen denn jetzt hier alle hier durch? Also da vielleicht mal so der Hinweis, falls diese Leute hier zuhören, je näher man an der Treppe steht, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Leute da rein und rauslaufen bei einem. Da vielleicht nicht meckern. Manchmal vielleicht noch einfach gucken, ob man noch ein Stück weiter nach hinten im Block rutschen kann, weil da vielleicht noch ein bisschen Platz ist oder so. Und dann, ja, meckern hilft halt auch nicht so viel.
Aber Nadine, man steht doch da schon immer.
Ja, und wenn, ja, komischerweise, manche davon sehe ich sonst an einer anderen Stelle, aber gut. Und dann halt die Leute anzumeckern, wenn du jetzt rausgehst, lass mal dich nicht wieder rein, bringt halt auch nicht so viel. Also ist halt auch irgendwie Quatsch. Ja, und dann auch nicht Platz machen und stur stehen zu bleiben, ist halt auch irgendwie albern. Ja, dann vielleicht einfach gucken, ob man nicht einen Platz findet, wo man dann ein bisschen entspannter stehen kann, wenn man das nicht mag, dass da immer Leute vorbeilaufen.
Ja, also ich habe jedenfalls rausgekriegt, warum mein Vater so spät erst ins Stadion gegangen ist.
Ja, weil er eine andere Sache das erste Mal festgestellt hat.
Dass das mit Parkplätzen schwierig ist?
Was ist mit Parkplätzen schwierig ist? Ja, das
nein.
Auch. Ja, ich auch so. Vater, das ist total absolut shocking news. Niemand in Köpenick hat das jemals erfahren. Du bist die erste Person.
Ja, aber ich glaube, er war vor, weiß ich nicht, 3-4 Wochen das letzte Mal im Stadion. Ich habe wirklich, ja. Aber das ist wirklich jetzt nicht so.
Wir gehen öfter mit ihm
so, ja.
Ja, ich habe es auch nicht. Nee,
ja, das hätte er jetzt anders sehen können.
Irgendwie, ja.
Der hat einfach beim letzten Mal im Stadion so gefroren. Und dann hat er mitbekommen, dass es ein bisschen kälter ist. Oh. Und hat gesagt, na, diesmal geht er nicht so zeitig, damit er nicht so viel frieren muss.
Ah, na gut. Ich verstehe den Gedanken, aber er ist nicht richtig.
Ja, habe ich auch gesagt. Also, das ist total verrückt. Ich trinke eine Stunde vor Spielbeginn nichts, damit ich nicht
durch aufs Klo muss.
Nicht raus muss. Und er denkt halt, oh, es ist kalt, ich gehe mal später ins Stadion.
Aber okay. Das würde funktionieren, wenn die anderen das auch dächten, aber das ist so nicht.
Nee. Ja, ist alles gut. Er hat eine gute Zeit im Stadion gehabt und deswegen habe ich auch gefragt, Nadine, muss gute Stimmung und sehr unterhaltsames Spiel gewesen sein.
Ja, also bei der Stimmung kann man, glaube ich, kann man schon ein bisschen meckern.
Los, Mecker.
Naja, da gehen wir jetzt schon so ein bisschen ins Spiel rein, weil lautstärketechnisch, klar, da macht man uns ja relativ selten irgendwie was vor, sind wir eigentlich immer gut laut, aber wenn halt so Fangesänge permanent durch Pfeifen unterbrochen werden, ist das halt ein bisschen schwierig, vor allem wenn man sich dann auch bei einem Wechselgesang dann doch lieber rausklingt und mal kurz 2 Sekunden pfeift, weil dann Spieler XY am Ball ist, Jonathan Tah in dem Fall, anstatt einfach weiter zu singen, dann ist das schon maximal nervend und anstrengend irgendwie und hilft, glaube ich, niemandem. Also weder den Fans, die irgendwie dann versuchen, noch das Lied weiter zu singen, noch der Mannschaft, die halt nur pfeifen hört, aber nicht, dass wir hinter denen stehen und die irgendwie nach vorne peitschen. Deswegen schwierig.
Ja, da kriegt man sich selbst ein bisschen raus. Ne? Ja.
Ja.
Hm.
Also keine Ahnung, auch permanent wirklich darauf zu achten, oh, ist der jetzt am Ball und dann der Ball rollt schon in die Richtung und wenn der den direkt weiterleitet, pfeife ich trotzdem nochmal kurz für 2 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Und wird Jonathan Tah auch komplett nerven. Merkt man ja jedes Spiel. Also, ja, weiß ich nicht.
Ja, okay. Aber jenseits davon, weil ich glaube, wir könnten sonst bei jedem Spiel gegen Leverkusen immer dieses Tagepfeife thematisieren. Aber jenseits davon war es eigentlich okay, oder?
Ja. Ja, war halt so, ne, wir sind ja in erster Linie da wegen Union. Deswegen, glaube ich, war die Stimmung so auch erstmal so ein, naja, mal gucken, was das heute wird. Viel, glaube ich, hat erstmal keiner erwartet, weil wir wissen ja, wo wir stehen und wir wissen, was Leverkusen letzte Saison geleistet hat.
Ja.
Und die Erwartungen wurden ja auch gleich erfüllt.
Ja. Es war ja im Endeffekt war es ja ein Spiel, so wir haben nichts zu verlieren.
Mhm. Ja. Vielleicht kurz, weil die Sache, die ein bisschen spannend war, war ja, wer ist eigentlich spielfähig für diese Partie vorneweg? Mhm. Und da war ja klar, dass Leth wahrscheinlich nicht spielen wird. Und die Untersuchungen hatten dann ergeben, dass auch nichts Strukturelles, wie das immer so schön heißt, ist, sondern nur Aua. Und dass er sogar auf der Bank sitzt. Das hat mich tatsächlich überrascht. Weil
das heißt, auf der Bank, der war auf der Tribüne, oder?
War der auf der Tribüne?
Warte, genau, ich gucke.
Ich habe ein Video gesehen, wo er auf der Tribüne filmt, saß.
Okay, dann ist es auch gut. Dann habe ich das verpeilt. Aber er soll, glaube ich, im nächsten Spiel wieder einsatzfähig sein.
Auf der Bank war er nicht. Okay. Also ja, wär cool, wenn er wieder einsatzfähig ist, wenn er da...
Ja, also es soll jedenfalls nichts Strukturelles kaputt sein. Das heißt, es ist jetzt hier keine Frage von Monaten, bis er wieder zurückkommt. Und das sah ja mal der Verletzung in Wolfsburg ganz anders aus.
Ja.
Insofern toi, 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 Comeback stronger und alles, was man sonst so auf Instagram wünscht.
Jetzt wünsche ich mir auch im wirklichen Leben. Jedenfalls an dieser Stelle finde ich das tatsächlich auch.
Ja. Und die zweite Person, um die es so Spekulationen gab, war ja Aljoscha Kämmlein. Und da hieß es ja, dass der untersucht worden sei und Vorsichtsmaßnahmen und so weiter und so fort. Und da hatte ich schon so ein bisschen meine Fragezeichen, weil ich dachte, okay, das ist so ein Spiel, auf dem gründet sich aus verschiedenen Punkten viel Hoffnung bei mir. Jetzt gar nicht, weil er Jugendspieler ist, sondern die Position und wie er sie ausfüllt. Und dachte, das wäre jetzt richtig bescheuert in der Situation, in der Union ist, wenn Kämmlein wegfallen sollte. Aber der war ja dann dabei.
Ja.
Und auch dabei waren Josip Juranovic und Kevin Volland, die beide auf der Bank Platz genommen haben.
Ja, das war schön, dass man auch die Option einfach wieder hat.
Genau. Hans Martin ist nicht dabei, weist uns aber darauf hin, dass
unser Stream weg ist.
Nee, das ist ja nicht ist ja sein Problem. Aber nein, dass wir keinen Innenverteidiger auf der Bank hatten. Ja, dann können wir komplett ins Spiel gehen, weil dieses frühe 0:1 für Leverkusen hätte ja im schlimmsten Fall relativ zeitig alles klar machen können für dieses Spiel. Das heißt, zweite Minute und dann hätte es eigentlich schon wieder abpfeifen können. Und dieses Tor ist halt gefallen auf eine Art, wo ich sage, ist auch gar nicht so Union-typisch, oder? So langer Ball und dann alles offen?
Ja, also das war das, was genau war irgendwie schon sehr offen. Andererseits natürlich auch typisch, weil ja, unsere Innenverteidiger sind zwar schnell, aber so schnell wie die Offensive von Leverkusen halt nicht. Ich glaube, war halt einfach irgendwie, als wenn wir noch nicht so richtig wach wären, weißt du? So die Fans stehen auf der Tribüne, packen gerade noch ihren Schal wieder zurück von der Hymne und dann so, ach ja, hier nochmal kurz sich rumsortieren, Tor. Und so wirkt es so ein bisschen kurz bei unserer Mannschaft, so, geht ja schon los, muss ich jetzt rennen? Oh, scheiße.
Aber ich fand's so komisch, da gab es halt diesen langen Ball aus Leverkusen-Sicht linken, aus Union-Sicht die rechte Außenverteidiger-Linie lang, diesen langen Ball. Und an der quasi Mittellinie bei Grimaldo stand Daniel Doki. Weiter innen stand Kevin Vogt bei einem anderen Leverkusener Spieler. Und dann, während dieser lange Ball kommt orientiert sich Duki zu diesem Gegenspieler von Kevin Vogt. Und Kevin Vogt muss auch einen längeren Weg nehmen, um Grimaldo einzuholen. Hm. Und Kevin Vogt ist jetzt wirklich kein langsamer Innenverteidiger. Aber Grimaldo in seinem Lauf, ne?
Ja.
Und ja, das fand ich halt so schräg, weil es so aussah wie, okay, die tauschen da die Gegenspieler. Und in dem Moment, wo die quasi Gegenspieler tauschen wollen, kommt dieser lange Ball. Mhm. Und das hat es eigentlich so auseinandergerissen. War so mein Eindruck. Und ich fand es halt, also es ist eine Sache, die passiert Union halt so eigentlich nicht.
Ja, das ist eigentlich das, was wir normalerweise, you know, gut können.
Das war ja auch jetzt nicht so ein Ballverlust, alle waren vorne oder haben Angriffspressing gemacht und dann stand man hinten irgendwie offen oder so, sondern es war ja wirklich, ich habe beigesagt, es war ein Befreiungsschlag von Leverkusen, es war einfach ein sehr gut platzierter in den Raum rein. Insofern war das schon mehr als das, aber ja. Vorne war dann nichts mehr, also vorne, also hinten war dann quasi nichts mehr zu holen. Ne? Also das war für Renault nicht mehr zu machen. Das hat er einfach dann gut gemacht, der Frimpong.
Ja, naja, ne, auch Tom Rothe kam irgendwie bei Frimpong nicht so richtig hinterher und konnte dann auch irgendwie nicht mehr eingreifen. Also es war wirklich so ein bisschen so halb verschlafen, dann irgendwie Absprachenfehler anscheinend. Zumal man ja auch sagen muss, man geht jetzt nicht unbedingt von der Gefahr aus, wenn der Ball am 16er von Leverkusen irgendwie hinten rumdümpelt. Nee. Ja, dumm gelaufen.
Ja, tatsächlich. Aber da habe ich gedacht, na scheiße, fällt uns immer schwer, ein Tor zu schießen und dann liegst du nach 2 Minuten 0-1 zurück gegen Leverkusen.
Ach, ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Das war wirklich so ein, jo, cool.
Meine einzige Hoffnung war, dass Leverkusen dann irgendwie so auf so einen Verwaltungsmodus schaltet oder so.
Ich hatte generell wenig Hoffnung. Aber. Vor allem wusste ich nicht, wo unser Tor herkommen soll.
Ja. Ich habe heute bei AFTV dann gelernt, dass Leverkusen so ein Problem hat, Führung zu verwalten.
Ah!
Ja, das hat deswegen haben
das
die
wusste ich aber verloren. Gestern noch nicht.
Nicht verloren, unentschieden gespielt. Hm.
Ja, das wusste ich halt aber gestern noch nicht im Stadion. Deswegen war so, naja, okay. Das einzige Glück, was wir haben, ist halt, es gibt noch 87 Minuten zu spielen oder 88 Minuten zu spielen. Gucken wir mal.
Ja, und Union kam tatsächlich besser ins Spiel. Also so dieses, dass Leverkusen das mit den Führungen verwalten. Ich glaube, denen fällt es schwer, genau, in diesem Verwaltungsmodus zu sein. Das heißt, da trotzdem die Konzentration hochzuhalten, aber
na, Sebastian, hat jemand sein Telefon nicht stumm geschaltet?
Ja, das habe ich nicht. Das ist bestimmt meine Mutter gewesen, weil sie live hier zuhört und wollte sagen, was
weiß ich. Hört mal auf zu sammeln, macht Bratkartoffeln.
Ja, genau. Wo war ich hängen geblieben?
Weiß ich nicht.
Das Union
besser ins Spiel gekommen? Wir sind besser ins Spiel gekommen, genau. Ja.
Und ich fand das halt auch. Also sind sie waren in die Zweikämpfe gekommen, was eigentlich so der Schlüssel sein müsste bei Spielen gegen Mannschaften wie Leverkusen, dass du die halt irgendwie versuchst, in Zweikämpfe zu verwickeln und nicht ins Tempo kommen zu lassen. Und dass sie sich herumkombinieren. Früher haben wir immer gesagt, die auf unser Niveau runterziehen.
Ja.
Aber es ist ja schon so, dass du halt so einen Abnutzungskampf hast, sodass die halt ihre Stärken nicht ausspielen können. Und ich finde, das ist wirklich gut gelungen.
Ja, war doch. Also es war tatsächlich ein Spiel, wo du sagst, da musst du dich überhaupt gar nicht mit verspielen. Also tatsächlich selten habe ich eine so gut gespielte Niederlage gesehen, das letzte Mal gegen Madrid. Ja. Nein, das ist gelogen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so ein, wo du einfach siehst, dass Union das, was sie gut können, auch wirklich gut gemacht haben. Plus, die haben ein Tor geschossen, überraschenderweise.
Ja.
Sind wir schon an der Stelle?
Meinst du mit die Union?
Ha? Ich meine nicht die Union, aber ja.
Ja, sprich, Steffi, erzähl ruhig.
Nee, ich wusste nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf oder ob dein Text das noch nicht hergibt.
Doch, doch.
Weil der länger.
Elaboriere.
Ich habe tatsächlich nach diesem doch sehr frühen Gegentor darüber nachgedacht, wo unser Tor bitte herkommen soll. Und dann ist was passiert, was eigentlich nie passiert. Benedikt Hollerbach kann sich an sinnvoller Stelle von einem Ball trennen
Ja, warte kurz, ich möchte vorher betonen, er hat den Ball erobert, ne?
Ja.
Mit Tom Rothe zusammen. War auch richtig, Nadine, oder?
Ja, genau.
Und dann hat er sich, glaube ich, durch 3 oder 4 Leverkusener durchgedrippelt.
Ja.
Den Ball dabei nicht verloren.
Ebenfalls richtig.
Und dann den
Übergeben.
Punkt.
Genau, und dann aber auch gesehen, wo steht mein Mitspieler? Das war in dem Fall John. Und der hat die dann sehr hübsch versenkt. Wobei wir alle kurz dachten, es sei ein Eigentor gewesen, weil da irgendwie noch ein Leverkusener stand.
Ja, weil weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass 4 Leverkusen am Strafraum bei einer Strafraumbesetzung von einem Stürmer von Union den irgendwie nicht im Blick haben können.
Weil sie einfach dachten, Union, ey, Stürmer haben sie nicht, da müssen wir uns keine Mühe geben. War Quatsch. Nee, aber das war tatsächlich einfach ein schöner Spielzug.
Ja.
Und alle haben an der Stelle sich richtig entschieden und das gemacht, was optimal war einfach. Und das fand ich total schön, weil das ist nicht so oft. Können sie aber von mir aus gerne einstudieren, diese Variante.
Ich wäre war auch ein sehr befreiender Jubel im Stadion.
Ja, glaube ich. Ja, weil das einfach so was war, ach guck mal, es geht ja doch. Und das fand ich toll.
Das war so ein bisschen wie das Tor nach dieser ewig langen Durststrecke mit Urs Fischer damals, wo dann auch irgendwann mal wieder ein Tor gefallen ist, was dann zum Sieg geführt hat, wo wir uns auch alle nicht mehr eingekriegt haben. Nee, das war, glaube ich, nicht mal ein Sieg, das war, glaube ich, auch ein 1-1 oder so, was wir dann geschossen haben, wo auch dieser Jubel so unnormal laut war, wo man sich dachte, spielen wir wieder Champions League oder was ist los hier? Und ungefähr so kam mir gestern der Torjubel auch vor.
Ja, weil es ist, glaube ich, also nicht nur keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist auch Leverkusen in wirklich einer krassen Form. Also, und gegen die überhaupt irgendwie ein Tor hinzubringen.
In so einer super krassen Form sind, aber, also sie sind jetzt nicht in der super Form von der Vorsaison, aber sie sind immer noch sehr gut unterwegs.
Ja.
Und ich würde jetzt mal ganz kurz sagen.
Also ich habe vor Leverkusen mehr Angst als vor Dortmund. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, das sagt doch viel mehr über Dortmund aus als
ist
über Leverkusen. Was ich meine ist, die haben das sehr seriös angenommen, dieses Spiel.
Ja.
Zum Beispiel im Gegensatz zu Dortmund. Und haben auch ein gutes Spiel gemacht. Die waren eigentlich fast immer wach. Also in dem Moment jetzt nicht. Mhm. Aber so insgesamt im Spiel ist jetzt nicht so, dass Leverkusen wahnsinnig viel zugelassen hätte.
Na, die haben nicht viel falsch gemacht, ja.
Ja.
Also das muss man schon, weil ich finde, im Normalfall Union muss gegen Leverkusen, wie die aktuell auch vom Kader her bestückt sind, schon einen sehr guten Tag haben und Leverkusen einen extrem schlechten, dass da ein Punkt oder ein Sieg für Union rauskommt.
Ja.
Und ich fand Union insgesamt hat ein gutes bis fast schon sehr gutes Spiel gemacht mit den Schwächen, die wir die gesamte Saison übersehen. Und Leverkusen hat einfach kein schlechtes Spiel gemacht.
Ja.
Und dann war es das halt so.
Aber es ist jedenfalls nicht, wo du heulend rausrennst, sondern wo du einfach sagst, ey, da war jetzt auch viel Schöne dabei. So.
Ja.
Also ja, du hast es immer noch verloren und es ist immer noch scheiße und überhaupt, aber trotzdem ist es nichts, was dich hoffnungslos und zerstört zurücklässt. Im Gegenteil.
Nadine, da muss ich mal ein bisschen auch die Stadionperspektive mal einfordern, weil ich gucke auf dieses Spiel unfassbar sachlich, weil man, das liegt vielleicht auch an Sky, aber ich gehe da jetzt nicht so super emotional mit vom Gerät. Und schaue das an, dann hat man auch 100 Perspektiven. Zum Beispiel diese Sache Tah gegen Skarke im Strafraum nach einer Viertelstunde, wo Skarke in der Bewegung ist, Tah hat den Arm an ihm dran, Skarke fällt. Und ich glaube, im Stadion hätte ich mich tierisch drüber aufgeregt und Elfmeter gefordert. Im Fernsehen habe ich sofort bei der ersten Zeitlupe gesehen, okay, es war sehr, sehr, sehr wahrscheinlich gar kein Elfmeter. Und können wir weitermachen. Und nehme ich mal kurz mit, wie kam es denn im Stadion so rüber? Also so diese ganzen...
Ich hab's von meiner Position aus gar nicht richtig gesehen.
Hm.
Aber es begann ja dann auch relativ früh schon die Schieber- und Holzer-Rufe im Stadion. Und da muss ich auch irgendwie schon lachen, weil also das war es nun nicht, ja.
Wegen der vermeintlichen Elfmeterszene oder wie?
Ja.
Oder weil das in der zweiten Halbzeit dann beim 1-2 durchschickt, nee, das angeblich Handspiel sein soll.
Ich habe es heute ja bei FTV nochmal gesehen, das fing, glaube ich, direkt danach auch schon mit an. Als ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe im Real Life, Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding, kann man geben, muss man nicht. Und mit beiden liegt man nicht unbedingt falsch. Er zieht halt schon ganz, also zieht halt schon deutlich, umarmt ihn halt auch, ne? Also
aber
ist durchaus was vorhanden.
Aber Skake ist halt auch in dieser Rutschbewegung, ne? Durch die Drehung.
Ja, aber er wird ja von ihm auch runtergedrückt, muss man ja auch sagen, ne? Also ne, er hat ja die Arme so auf ihm drauf, er fällt ja dann selbst auch noch über Skake rüber. Deswegen, also es ist halt irgendwie nicht nichts, aber irgendwie, keine Ahnung, war ihm wahrscheinlich zu wenig in Anführungsstrichen wieder, ne? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich glaube, da ist beides richtig. Wenn man pfeift, das kann man sagen, so, jo, okay, irgendwo wird, ne, irgendwo war da auf jeden Fall was, aber
so, wenn er nicht pfeift, nichts gemacht, ne?
Genau. Aber wenn er halt nicht pfeift, dann ist das halt auch völlig in Ordnung. Finde ich jetzt auch nicht so das Drama.
Ja.
Ja.
Ich fand das mit den Rufen gegen Schiedsrichter, ich verbuche das so ein bisschen als Folklore, weil ich besonders in diesem Spiel eigentlich die Spielleitung sehr, sehr gut fand. Für einen Bundesliga-Schiedsrichter ungewöhnlich gut. Und fand selbst so kartenmäßig war Union ganz gut bedient. Ich habe im Nachhinein geschaut, es waren ja nur 4 gelbe Karten für Union.
Ja.
Dafür, dass sie 18 Fouls gemacht haben. Und das zeigt vielleicht, und vor allem Kevin Vogt hat keine gelbe Karte bekommen. In meinen Gedanken war er gelb-rot gefährdet, ne? Dabei hätte er ja noch nicht mal gelb.
Ja.
Also,
clever gemacht.
Ja, das würde ich halt auch sagen, dass die Fouls vielleicht auch so zeitig gezogen wurden, also begangen wurden. Ich sage es ja mal falsch. Die Fouls so zeitig begangen wurden, dass der Schiedsrichter da im Prinzip nicht unbedingt eine Karte geben musste. Und es aber gleichzeitig Leverkusen daran gehindert hat, in Fahrt zu kommen. Also ehrlich gesagt auch eine gute Nummer, Schiedsrichter auch gut. Bei diesen Elfmetersituationen bin ich immer in der Situation, dass ich sage, möchte ich, dass gegen Union so ein Elfmeter gepfiffen wird? Also würde ich das akzeptieren? Und dann würde ich sagen, würde ich auf keinsten Fall akzeptieren. Also diese Skarke-Szene, wenn das umgekehrt wäre, wenn ein Union-Verteidiger da so zu Werke geht. Also
ja, aber dass du den Schiedsrichter auch gut findest, liegt vielleicht an der Historie.
Warte kurz, die habe ich nicht auf dem Schirm, wieso?
Er hat am 27.05.2019 ein Spiel gepfiffen.
Das Datum habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
Ja. Das ist unser Relegationsrückspiel gewesen, nur mal so.
Das hat er gepfiffen?
Das hat Christian Dingert gepfiffen.
Ah, einfach ein Top-Typ.
Wisst ihr, er sagt nur, weil Nadine irgendwann, weiß ich nicht, gestern oder vorgestern dem Internet verraten hat.
Ah. Ich?
Ich glaube, dass
du das schon. Ja, irgendjemand wird schon verraten. Ich möchte da nicht unbedingt die Lorbeeren einheimsen. Ich glaube, ich habe es gar nicht öffentlich geschrieben.
Ja.
Aber also als die Schiedsrichteransetzung bekannt gegeben wurde.
So. Dann war es wahrscheinlich Conny.
Das ist natürlich auch sehr gut möglich. Auf alle Fälle, von selbst hätte ich es nicht gewusst.
Ja, okay. Also fand ich gut, jetzt ist er mir sogar ein bisschen sympathisch.
Na, Dennis ja gut.
Christian Dingert, ne?
Ja.
Man muss ja auch mal loben können.
Genau.
Auch ein paar Jahre später.
Tja.
Genau. Gut, dann.
Ja, sonst Stimmung nach dem Spiel. Ja. Kann ja vielleicht auch noch kurz. Mir wurde von einem befreundeten Podcast zugetragen, dass wir den Gute-Laune-Zug übernehmen müssen. Der fährt jetzt bei uns.
Ach was.
Ja. Am Becherbaum war sehr faszinierend, weil die jüngere Generation doch sehr angefressen und geknickt war.
Bitte was?
Und ja.
Waren die denn in Falkensee-Finkenkrug?
Ja, das habe ich eine Person auch gefragt von den beiden. Während dann die etwas ältere Generation, ohne da jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, sagte so, ja, wir müssen die Jungschen hier mal irgendwie wieder einnorden. Ja. So, ne? Ja, keine Ahnung. Ich habe in die aktuelle Folge noch nicht reingehört von Taktik und Suff, wie viel gute Launezug da jetzt noch drin ist oder ob wir es wirklich komplett übernehmen müssen. Also, aber
ich ja. Sag mal so, ich sitze ganz vorne und schaufle gerade ein bisschen Kohle in die, was auch immer, wo man das da reinschaufelt bei der Lok.
Ja, ich gehe die Fahrkarten kontrollieren.
Ja, also ich bin ganz gut unterwegs. Nö, gute Launezug auf jeden Fall, weil die Leistung war okay, das war überhaupt nichts. Schlimmes da gegen Leverkusen. Und man muss ja mal sagen, in der zweiten Halbzeit hat Leverkusen als Mannschaft, spätestens mit der Einwechslung auch von Wirtz, Stück für Stück so den Druck erhöht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler bei Union passieren, immer höher geworden ist. Also die hatten ja dann, gab so eine Szene, weiß nicht, ob du dich erinnerst, Nadine, da war Tom Rothe für einen Einwurf an der Strafraumgrenze von Union selber hinten und hat es hat ewig gedauert. Erst weil ein bisschen so Zeit und ein bisschen Luft holen, ne? Und dann hat er erstmal ewig keinen gefunden, wo er sinnvoll den Ball hinspielen kann. Dann hat er den nach hinten und 2 Sekunden später war eine Kerze am eigenen Strafraum und ich so, was ist mit euch los? Ja? Und dann waren immer mal so Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt, oh, nee, da kam noch ein Unioner gerade so dazwischen, bevor Leverkusen völlig auf unser Tor losgerannt wäre oder so. Und zwar, die waren super aufmerksam, Union, aber du hast gemerkt, die hatten überhaupt keine Zeit mehr, irgendwie Luft zu holen, zu gucken, wo steht jemand, kontrolliert irgendwie mal rauszuspielen und so weiter. Und das manchmal so Druck erhöhen. Das heißt nicht, dass irgendwie Leverkusen im Strafraum da so handballmäßig gestanden hätte. Aber die haben relativ schnell den Ball wieder verloren. Nach vorne ging da im Prinzip gar nichts. Mein Vater hat zwar gesagt, irgendwie kurz vor dem Tor von Leverkusen sei noch eine gute Möglichkeit für Union gewesen. Ich so, habe ich nicht gesehen.
Ja, erstmal auf den Einwurf zu sprechen zu kommen. Also da dachte ich mir auch so, was ist denn das? Da stehen, keine Ahnung, 4, 5 Unioner rum und stehen halt wirklich nur, anstatt dass sie sich mal irgendwie ein bisschen bewegen und freilaufen oder so, ja, oder irgendwelche Wege zumindest aufmachen, wo Rote hinwerfen kann, damit er dann in den freien Raum werfen kann. Nee, da stehen sie alle da und warten, ja, was macht er denn jetzt? Wo ich mir dachte so, ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. So,
ja, der war irgendwie die ärmste Sau, ne?
Ja, total, weil er steht da und sagt, wo soll ich denn jetzt hinwerfen? Und die sagen, ja, pff, also ich stehe jetzt gerade hier.
Ich bin leider gedeckt, tut mir leid. Ja. Such jemand anders.
Ja, und dann irgendwie auch, keine Ahnung, ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, sie spielen im laufenden Spiel, sie spielen den Pass und bleiben dann stehen. Anstatt, dass sie irgendwie weiter durchlaufen oder so, sich wieder neu positionieren, anbieten, spielen sie den Ball ab und sagen so, ja, ist okay, du, ja, hier, mach mal, ne? Viel Glück.
Ich habe meinen extra Meile heute nicht, ich habe meinen Job getan.
Ja. Ja, genau. So, toi, 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 ich drücke dir die Daumen, tschüss. Schwierig. So, das sind dann halt so die Kleinigkeiten, die halt aber sowas auch irgendwie komplizierter machen am Ende, ne? Weil wenn du nach vorne weiter keine Anspielstationen hast, ne, was willst du dann machen? Also.
Ja, wird schwierig. Muss sagen, dass ich diesen Moment erst hatte, als ich heute Mainz gegen Hoffenheim gesehen habe und das Tor zum 2-0 durch Johnny Burkhardt, wo er selber den Einwurf macht, der irgendwer den Ball annimmt und der läuft quer durch und nimmt den Ball mit und hämmert den einfach rein. Wo er einfach nach dem Einwurf selber in die Situation gegangen ist noch. Ja, also das.
Also so ähnlich wie Hollerbach beim 1-1. Ja. Den Ball mit erkämpfen und einfach durchlaufen. Genau. So, ne?
Ja.
Sowas kann dabei rauskommen.
Eben. Das ist tatsächlich ein Thema, aber gut. Das ist ja das ganze Offensivspiel. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal ganz kurz zu. Ich hätte noch eine Sache, die ihr im Stadion sicher nicht mitbekommen habt. Aber falls jemand ab und zu auch mal Union im Fernsehen guckt, was mir in dieser Saison ein bisschen öfter passiert, da ist mir eine Sache aufgefallen. Christopher Trimmel hat keinen Vornamen mehr. Sondern
ja, der heißt jetzt, oh Gott, ja, der heißt jetzt der 37-Jährige.
Richtig. Das ist wirklich ganz
furchtbar. Es tut mir weh und es ist nicht in Ordnung.
Ja, also es ist nicht mehr Trimmel, sondern es ist immer der 37-jährige Trimmel. So nach dem Motto, der kann noch laufen und so.
Genau. Und es ist wirklich, oh.
Für mich ist das so ein bisschen, wie wenn man Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Bahn wird. Denn mit dem Arbeitsvertrag, mit der Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag, gibt man ja seinen Vornamen ab. Und heißt dann nur noch Bahnchef mit Vornamen. Also, wie ist der aktuelle? Lutz Grube?
Das weiß ich nicht.
Nee, Lutz
Grube. Bahnchef Grube.
Nee, der war vorher schon und so weiter. Aber die heißen alle, man weiß ja immer die Vornamen nicht mehr. Ja,
ja, und ja, mir wollte mal jemand verklicken, dass er mit Vornamen Gerichtsvollzieher heißt. Also, scheint ein Ding zu sein.
Ja, und das ist halt tatsächlich, ja, der 37-jährige Trimmel. Auf jeden Fall.
Ja.
Na gut. Ja, sonst zu Leverkusen hätte noch eine Sache, war krasses Zeitspiel, was sie am Ende gemacht haben, aber es war so clever, dass man es nicht wirklich bemängeln konnte, weil sie es halt auch mit Ball gemacht haben. Aber haben sie richtig krass die Uhr runterlaufen lassen, fand ich hyperprofessionell, hätte ich beinahe bewundert, wenn es nicht Leverkusen gewesen wäre. Da habe ich gedacht, Wahnsinn, die haben Union du hast jetzt ja nicht mal die Idee, dass Union da nochmal anlaufen könnte, die letzten 5 Minuten oder sowas. Da ist einfach so, die kam nicht mehr irgendwie mit so Gang hochschalten irgendwie. Es ging nicht mehr, da mehr Druck auszuüben. Hat Leverkusen sehr, sehr gut gemacht, sportlich.
Ja.
Leider.
Auch Thema Leverkusen, wie stolz sind wir auf Robert Andrich, dass er die erste Gelbe des Spiels bekommen hat?
Da hab ich gedacht, das ist halt ein elendig alter Traditionalist.
Ja.
Und da habe ich gedacht, wirklich, Robert, du bist und bleibst einer von uns. Und das kann noch so sehr in irgendwelchen oversized und abgeschnittenen Klamotten rumlaufen und irre Instagram-Partys feiern und sonst wie. Classic Andrich. Erste Gelbe ist meine.
Auf jeden Fall.
Und vor allem ist er kein Arschloch, ne? Also,
nee, so. Das denke ich überhaupt auch ja nicht.
Ist ja nicht wie Dominic Kohr, der sich auch gerne die Gelbe holt am Anfang gleich, wo du aber denkst, okay, kann jemand mal den Notarzt rufen? Sondern schön, was war das? Ich glaube, Trikot ziehen, ne? Oder an der Schulter so umgezogen bloß.
Ja, ist in den Hacken getreten und.
Genau. Das fand ich super, weil der Schiedsrichter hat, glaube ich, wirklich nur gesehen, dass er oben an der Schulter, in Wirklichkeit hat er gleichzeitig unten nämlich auch noch getreten.
André kann alles.
Aber das war halt so. Erinnert ihr euch noch so an das Interview bei ihm, von ihm in seiner ersten Saison, wo er gesagt hat, irgendwie Zweikampf gewinnen oder faul? Ich glaube, der hält sich bis heute da dran. Ja, auf jeden Fall.
Erfolgreich.
Ja, nee, habe ich gefeiert und ich freue mich über jede Frisur, die er anbringt und so. Ist wirklich, Nein, ich finde es einfach unfassbar unterhaltsam. Das, für mich ist es wirklich so. So eine gute Laune-Sache. Dem nehme ich nichts übel von diesem ganzen Geschisse, wo ich bei anderen Profis sagen würde,
übel boah, gar
nee,
nicht.
Ey, komm, geh weg mit deinem Zeug und so. Bei dem denke ich, nee, mach einfach, hau auf die Kacke, du hast es dir einfach verdient, du bist so durch die Scheiße gewartet irgendwie. Mach einfach und lass richtig, zeig den Larry. Ist ja, alles gut.
Und tätowier dir dein Wandtattoo.
Ja,
genau. Ja, das stimmt und das hat alles seine Richtigkeit, das ist alles in sich total stimmig.
Ja, also deswegen, nee. Das Top-Typ. Ja.
Jetzt hatte ich gerade eben noch irgendwas, aber das ist mir schon wieder entfallen. Auch lustig. Naja.
Wir könnten mal kurz so Fazit, und das ist ja vielleicht das, wo du das mit Taktik und so meintest. Man muss ja schon mal auch bei den Fakten bleiben. Das ist jetzt das 6. Spiel in Folge ohne Sieg. Das ist schon mal nicht so gut. Hätte man aber einen Sieg gegen Leverkusen auf dem Plan gehabt? Wahrscheinlich auch nicht.
Nicht wirklich.
Gut. Eher nicht, nee.
Nee, denke ich auch, okay. Aber die Frage, die wir uns ja immer bei solchen Situationen stellen, ist ja Krise. Und ich rede jetzt mal so wie so ein Fernsehkommentator. Fragezeichen? Die sprechen ja Interpunktion immer mit.
Ich spreche mal wie Steffi zu Beginn des Podcasts. Nö.
Ja, das sagt ihr immer. Und dann sind es dann plötzlich 14 Spiele verloren in Folge oder so.
Ja.
Du meinst, ich habe keine herausragende Fähigkeit, den Anfang einer Krise zu erkennen, sondern eigentlich immer erst dann, wenn es schon viel zu spät ist. Das ist absolut richtig.
Ja.
Und insofern ist es natürlich überhaupt nicht die Person, die du danach fragen solltest. Da du aber leichtsinnigerweise dennoch getan hast, sage ich, was Nadine gesagt hat, nö.
Ja.
Krise ist für mich, wenn du dich vom Bochum verhauen lässt.
Ja, da wäre ich nämlich jetzt drauf gekommen, Steffi.
Aber
ja,
das ist so der Punkt. Dass sie gegen Leverkusen verlieren, ist sowas, das finde ich, ist in meiner Welt eingepreist. So, das ist sowas, wo ich sage, damit musst du leider rechnen und dann noch irgendwie mental fertig werden. Aber dann gibt es Vereine, da darf dir das halt nicht passieren. Das ist, was in der vorigen Saison war, als wir irgendwie so schlimm gegen Bremen abgeschmiert sind. So eine Sachen, weißt du, die dürfen dir eben nicht passieren. Und wenn sowas passiert, dann können wir uns gerne über Krisen unterhalten. Nicht, wenn du gegen klar überlegene Mannschaften wie Frankfurt oder Leverkusen halt so spielst, wie du spielst und das dich nirgendwo hinbringt. Das ist dann so.
Ja, und wenn man auf die Tabelle guckt, jetzt mal, ne, wir sind 11., 16 Punkte. Wir stehen eigentlich so genau in dem Mittelfeld, wo wir uns eigentlich gern oder wo wir uns vor der Saison hingewünscht haben. Bitte eine langweilige Saison. Wenn wir jetzt nicht weiterhin verlieren und nach unten abrutschen, alles gut. Hier und da mal ein Spiel gewinnen, da ein Spiel unentschieden, auch mal ein Spiel verlieren. Wir dimpeln da durch, passt. Wenn wir irgendwo uns zwischen, keine Ahnung, 12, 13 und, keine Ahnung, 8, 9 bewegen, mach halt. So. da sehe ich noch keine Krise im Anmarsch.
Ja. Ja, also ich fand das, was Steffi gesagt hat, wenn wir uns von Bochum verhauen lassen, ja, das ist das übernächste Spiel. Ja. Die nächsten Spiele sind Stuttgart auswärts, Bochum heim, Bremen auswärts. Ich mache jetzt nicht die Nummer auf mit, wie waren die letzten Spiele gegen Bochum zu Hause alle so. Das können die Spieler selber sich in Erinnerung rufen und da nochmal kurz überlegen, ob man dafür sorgen möchte, dass Bochum den ersten Saisonsieg holt.
Ich nicht.
Ich auch nicht. Aber ich wollte auch nicht in Bielefeld verlieren. Bei einem Drittligisten.
Das ist ebenfalls richtig.
So. Stuttgart auswärts und Bremen auswärts kann lustig werden. Aber dass da jetzt Druck auf diesem Bochum-Spiel ist, das muss ich sagen, hat sich die Mannschaft dann aber auch ein bisschen selbst jetzt zugespielt. Ja, aber es ist so. Ich würde jetzt auch von Krise würde ich jetzt auch nicht reden. Die Probleme sind nicht schlimmer geworden. Die Spielweise ist nicht schlimmer geworden. Man muss aber auch konstatieren, viel Verbesserung sehe ich auch nicht. Und gerade was so diese ganze Kombination in der Offensive betrifft, neuen Stürmer, okay, Kevin Volland könnte man als solchen bezeichnen, aber der wird jetzt auch kein Schnelligkeitsmonster mehr.
Wahrscheinlich nicht.
Und Typ Stoßstürmer ist er jetzt auch nicht unbedingt. Gut, das Thema ist eher was für die Winterpause. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie und was Union da macht, weil alles, was sie bisher dort verpflichtet haben für diese Saison, ist
Tribünenputzer.
Ja, das ist tatsächlich enttäuschend. Ich wollte es jetzt mal ein bisschen kurz sachlicher machen.
Nadine hat recht, wir machen es jetzt nochmal so, dass uns auch ein Fachmagazin zitieren kann.
So, okay. Bin gespannt, welches Fachmagazin meinst du jetzt?
Es gibt ja keine mehr, sind ja alle ausgestorben.
Sportbild.
Genau.
Ja, okay.
Ich möchte bitte Geld für meinen Satz haben, wenn er verwendet wird. Danke.
Ja, ich weiß jetzt schon, irgendwie Edelfan, Podcast, Textilvergehen keilt gegen eigene Spieler, Tribünenputzer.
Genau. Und ja, wenn das aber kommt, dann ja, machen wir daraus Aufkleber.
Ja. Okay.
Und dann kriege ich auch 1000 Euro dafür, weil ich habe ja gesagt, ich möchte ja ein Geld dafür haben.
Genau.
Und deine erste Tapete, Nadine.
Genau.
Ja.
Weil, du bist schon hier.
Aber da war, nee, da war ich auch schon, die Tapete, das war auch schon mit für mich. Das da war ich auch schon okay. Teil des Teams.
Und dann okay, hattest du schon Tapete, dann kriegst du okay, keine. Dann ist jeder nur eine Tapete.
Jeder nur eine Tapete.
Aber müssen, wenn jemand irgendwo eine Ehrennadel verliert.
Ja, also, ganz wichtig, jeder nur eine Tapete, wir müssen auch ja, ressourcenschonend arbeiten.
Genau.
Ja. Umweltfreundlich. Vielleicht ja, haben sie die alte ja noch.
So, den Nachhaltigkeitsgedanken auch mal ein bisschen hochhalten.
Genau, hochhalten, Baba.
Nee, aber kurz nochmal zu dem Offensivthema. Da wollte ich nämlich vorhin noch hin, dass Aljoscha Kemlein so ein bisschen mein Hoffnungspflänzchen, ja, so, der vielleicht wieder dafür sorgen kann, wie ein Ball spielerisch nach vorne kommt. Also macht er auch schon und auch selber auch mal in Abschlusspositionen kommt, wo vorher sonst keine Leute die Abschlussposition gesucht haben. Aber ich sage Hoffnungspflanze, weil Aljoscha Kemlein ist nicht wie Robert Andrich, der dann schon ein paar Jahre so auf verschiedenen Niveaus Profifußball gespielt hatte
ja,
und das dann auch konnte. Also der halt, das fand ich ja immer so unterschätzt bei Robert Andrich, dass der nicht nur abgeräumt hat, sondern unfassbar viel inszeniert hat auch.
Der kann halt lustigerweise Fußball spielen. Das hat ja, lange einfach niemand gemerkt, weil er immer so unter Schaufelbagger gebucht war. Und das ist eigentlich Quatsch.
Der hat ein Spiel schnell gemacht. Und das sowas fehlt Union. Und da sage ich mal in Anführungszeichen, oh Gott, jetzt ist schon wieder hier irgendwie gegen eigene Spieler, da ist Rani Khedira in Anführungszeichen ein Problem bei dem Thema. So, Spielaufbau und so weiter. Muss man so sagen. Also, und wie man das dann halt löst, das ist dann halt Sache des Trainers. Ich kann es jetzt auch nicht. Und das andere Thema, und da sind dann halt, das hat Nadine ja vorhin auch gesagt, wie man die Offensivspieler auch einsetzt, ist natürlich auch eine Frage. Wenn nur ein Spieler einläuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon gegeben, dass wenn der Ball langkommt und der Spieler läuft kurz ein, dass da nichts passiert. Und oder umgekehrt und so weiter und so fort. Oder wenn dann Abpraller ist, dass dann halt wenig aus sich heraus passiert. Also das ist so alles so, da könnte ein bisschen mehr bei Union gehen, um es mal freundlich zu sagen. Und das hat aber nicht alles unbedingt nur mit einem neuen Stürmer zu tun. Deswegen ist das so eine Gemengelage, die tatsächlich interessant ist. Und ich weiß nicht, ob dieses alleinige Angriffspressing, gerade bei Mannschaften, die das sehr gut umspielen können, wie meinetwegen Frankfurt, Leverkusen, Bayern, ob das dann immer so hilft, wäre gut, da ein bisschen mehr so im Repertoire zu haben. Aber nochmal, ein bisschen fehlt es auch im Kader. Ja. Also das muss man dann, ja, kurz meine 50 Cent zum Thema Offensive und Union. Ich sehe das nicht alleine in den nächsten 2-3 Spielen gelöst, aber ich hätte gern im Winter irgendwie eine Perspektive, wie man das angeht.
Ja, das stimmt.
Ja. Hast du da noch Gedanken dazu, Nadine?
Nö.
Nö, gut. Nö. Sehr schön. Dann können wir ja da mal einen Haken dran machen an das Leverkusen-Spiel.
Ja.
Und kurz, ja, wie gesagt, Länderspielpause bei Unions Frauen, aber Neues gibt es trotzdem. Willst du anfangen, Nadine?
Ja, kann ich machen. Als ich heute so durch Instagram durchgescrollt bin, ploppte auf einmal auf, dass sowohl die Mannschaft als auch Eileen Pöse aufs Treppchen stolzieren konnten bei der Champions 2024-Wahl zu Berlin Sportlerin des Jahres. Sowohl die Mannschaft, die Mannschaft hat den 2. Platz belegt als Mannschaft des Jahres und Eileen Pöse selbst hat den 2. Platz belegt als Trainerin oder Managerin des Jahres. Verdient auf jeden Fall nach der Rückrunde von der letzten Saison, die ja in das Jahr mit reinzählt. Und auch so, wie sie sich jetzt in die 2. Liga gekämpft haben. Also da Glückwunsch ans komplette Team.
Ja, schade, dass es nicht für Platz 1 gereicht hat, sag ich mal. Weil nach einer Saison, in der man jedes Pflichtspiel gewonnen hat, weiß ich nicht. Und so wie die Hinrunde gelaufen ist,
ja,
hätte ich mir da auch mehr gewünscht. Aber andererseits, Fußball bekommt schon so auch genug Aufmerksamkeit. Ich verstehe schon, dass da auch mal andere Sportarten dran sind.
Ja, bei der Mannschaftsleistung wurden die Alba-Basketballfrauen ausgezeichnet. Kenne ich mich aber null aus, also kann ich da auch nicht zu sagen, inwieweit da das dann nochmal vielleicht auch genauso gerechtfertigt ist, als wenn es Union gewesen wäre oder so. Ja. Lässt sich ja auch zwischen den Sportarten relativ schlecht, glaube ich, vergleichen.
Wahrscheinlich haben die auch alle Spiele gewonnen.
Glückwunsch.
Ja, auf jeden Fall. Also im Unwissen sagen wir auf jeden Fall Glückwunsch.
Genau.
Und dann gab es so ein Instagram-Foto von Eleni Marcou auf Krücken. Und es gibt auch noch keine News dazu, ne? Also keine bestätigten. Also in 2 Wochen vielleicht.
Nach dem nächsten Wochenende, genau, wenn wir sie im Stadion wieder gesehen haben.
Mit Krücken vor der beim Abschied oder so. Ja. Nee, also tatsächlich habe ich nur gedacht, nicht schon wieder. Ja, nach Katja Ortschmann und Abu, die dritte, würde ich sagen, Spielerin für den Startelf-Kader eigentlich oder für die Top 14 auf jeden Fall, wo du sagst, ey, die jetzt vielleicht länger ausfällt und warum die immer alle gleich auf Krücken sind, das ist wirklich, das macht mich wahnsinnig.
Ja, um das Bein erstmal zu entlasten.
Ja, ich weiß, aber es sieht halt sofort so einfach furchtbar schlimm aus.
Ja, aber es scheint ja wirklich irgendwie auf der Länderspielreise passiert zu sein. Hm. Weil sie war ja dafür nominiert auf jeden Fall.
Ja, es war das, und was mich vorhin irgendwie so durcheinander gebracht hat.
Hm. Ja, und vielleicht wartet Union ja auch erstmal ab, bis sie bei unseren Ärzten nochmal vorstellig geworden ist oder so. Um da selbst wirklich eine klare Aussage treffen zu, oder um erstmal klar zu wissen, was erwartet uns überhaupt, bevor wir mit einer Meldung rausgehen. Eine
klare Aussage?
Ich habe mich ja selbst korrigiert.
Im Rahmen ihrer Ehrlichkeit
sagen. Genau, klare Aussage im Sinne von, sie wird uns ausfallen oder vielleicht ist es jetzt gar nicht so schlimm und sie muss einfach nur das Bein mal 3 Tage ruhig halten. Und dann geht's wieder. Dann wäre es natürlich albern, wenn Union sagt, sie fällt aus. Ja. Also ne, kann natürlich sein, so wir sagen nichts, bevor wir nicht sicher sind.
Aber selbst wenn sie sicher sind, sagen sie nichts. Naja.
Ja, naja, ja.
Ist wieder so, ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich dann sage, oh, ey, eventuell für den Aufstiegskampf der Kader von der so eventuell einen Tick zu dünn. Weil wird auch langsam luftig dann. Aber
ja.
Mal sehen, ich kenne jetzt nicht so, wir haben ja eine lange Winterpause.
Und wir haben bei den Frauen eine U23.
Ja, die spielen aber auch. Und, das
ist richtig.
Und die Regionalliga ist halt nicht die zweite Liga, das haben wir ja schon festgestellt. Aber ja, gibt's schon. Ich hoffe so ein bisschen eher auf die Winterpause. Und dass die dann alle irgendwie wieder auch rechtzeitig zurückkommen.
Ja.
Dann war noch, das hast du nicht mitbekommen, weil du ja im Stadion warst, beim Männerspiel, in der Halbzeitpause bei Sky Reporter, ich glaube es war Carsten Pitschika, am Mikrofon war Jennifer Zietz, die Geschäftsführerin Sport für die Frauen.
Also Jennifer Zietz kenne ich, den Reporter kannte ich nicht. Und ich glaube, damit ist mir der wichtigere Teil der Veranstaltung bekannt.
Ja, und es war am Anfang super merkwürdiges Halbzeitinterview.
Es war sehr, sehr putzig. Er hat sie einfach nach den Spielen der Männer gefragt und Jennifer Zietz hat gesagt, dass sie dazu nichts sagen möchte. Sie hat es sehr höflich formuliert, hat gesagt, das ist Horst Hells Spielwiese, nicht ihre. Sie freut sich sehr, im Stadion zu sein, egal wer der spielt, sie guckt es gerne. Und sie möchte ansonsten sich zur Leistung der Männer nicht äußern.
Ja, wie das halt bei Union so ist, ne? Ich rede über meinen Arbeitsbereich, nicht über den von den anderen.
Aber sie hat es einfach sehr kurz, klar, präzise gesagt, was sie will und was sie nicht will.
Ja.
Und dann hat sie ihn dahin gelenkt, worüber sie reden wollte.
Aber ist ja eigentlich auch geil so, ne? Also wenn du mich ans Mikrofon einlädst, dann rede mit mir über Frauenfußball. So,
das ja, ist mein aber ich muss mal sagen, das hat sie schon ein bisschen arg auf die Spitze getrieben. Carsten Pitschika ist halt ein alter Hase und hat dann halt einfach ihren Part mit übernommen und dann sie muss dann immer nur noch Ja sagen.
Genau.
Aber also da habe ich gedacht, das ging ja nicht darum, dass sie jetzt irgendwie bewertet, da hat jemand was falsch gemacht oder nicht und sonst was, sondern ja, wir sind gut wieder ins Spiel gekommen und so weiter und so fort. Da wäre Horst Held auch jetzt nicht sauer, wenn sie da jetzt sagt, wie gut manche Sachen gelaufen sind oder so und dass man sich da bemüht und es ist noch viel alles drin für die zweite Halbzeit. Entschuldigung, ich fand's einen Tick, habe ich gedacht, das ist halt der Punkt, Pressearbeit bei Männerfußball ist halt anders als Pressearbeit bei Frauenfußball, aus verschiedenen Gründen. Wir kennen die ja auch. Und da hätte sie einfach kurz dieses Spiel mitspielen können, ohne substanziell etwas zu sagen.
Ich weiß nicht, ich glaube, dass das nicht ihr Ding ist.
Ja, das war offensichtlich.
Ja, und ich glaube aber, dass wenn du mit ihr schon mehr zu tun hattest, du das einfach auch weißt. Also das ist, glaube ich, es gibt so Sachen, die sind so absehbar, wo du einfach sagst so,
Ja, weil du kannst ja halt nicht sagen, ist ja gut, dass wir uns jetzt hier mal treffen. Das Spiel ist zwar zu welchen Spiel, aber lass uns nicht drüber reden.
Nein, aber das ist halt auch so was, wo du sagst, du kannst auch nicht immer irgendwie, denn du musst ja wissen, worüber du reden willst. Und dann holst du dir die Person, mit der du darüber reden kannst, ans Mikrofon. Und wenn du dir jetzt Jennifer Zietz ranholst, dann redest du mit der über ihren Arbeitsbereich. Und
Jennifer Zietz wollte ja die Aufmerksamkeit mitnehmen, um halt auch Werbung für den Frauenfußball bei Union zu machen. Also insofern, das fand ich ein bisschen so, habe ich ja gedacht, ja, das wird schon irgendwie, die nächsten Jahre werden wir da auch eine Entwicklung sehen, ist alles cool. Ich fand es ein bisschen lustig und habe einfach gedacht, arschprofessionell von Carsten Pitschika. Das ist einfach weiter, manche, ich wäre zum Beispiel nicht so professionell, wäre erstmal verdutzt gewesen und hätte so gemacht. Und sie hat dann aber, als es dann um die Frauen ging,
fand's einfach
absoluten Klartext gesprochen. Ja. Und sie ist halt so eine Klartextsprecherin auch, muss man sagen. Ja. Wenn man sie aus anderen Podcasts und so mal gehört hat.
Aber guck, deshalb war es genau richtig, dass sie zu dem anderen nichts gesagt hat, weil da kann sie das so nicht. Also das hat halt genau damit was zu tun.
Sie hätte gesagt, ja, was macht denn der Duki da?
Ich will dem Kollegen nicht ans Bein pissen und deswegen frag mich dazu bitte nichts. Das war ziemlich genau das, was sie gesagt hat. Ich möchte keinen, das ist, und ich verstehe das total. Ich finde es richtig, das so zu machen. Wenn du sagst, ich sage entweder richtig, dann bin ich gemein zu den anderen oder ich sage ja nichts. Ich entscheide mich für ja nichts. Und sie hat das einfach komplett transparent gemacht. Das fand ich völlig in Ordnung.
Ich sage dir, Horst Held ist da anders?
Ja, ich weiß, das sind die meisten Männer.
Sie sagen vor allem was?
Ja, richtig. Die haben zu allem eine Meinung und eine Expertise und all dieses.
Davon Meinung, aber, ja, Expertise weiß ich nicht so.
Nee, aber ich fand es einfach wirklich souverän. Ich fand es wirklich gut.
Gut, ist auch.
Die meisten Männer verstehen das nicht, die meisten Frauen fanden es gut.
Okay. Dann ist das so.
Listen and learn.
Ja, ich habe gelistened und still learning.
Aha.
Und Klartext hat sie ja gesprochen, wo es dann um ihre Mannschaft und ihre Verantwortung ging.
Ja.
Dieses, ja klar wollen wir aufsteigen. Hm? Unser Ziel ist der Aufstieg. Da ich gesagt, ach ja.
Unser Saisonziel ist nicht mehr der Klassenerhalt?
Nee, das
ist jetzt. Wir sind die anderen.
Das muss man jetzt tatsächlich ad acta legen, sondern sie hat gesagt, es gibt 3 Aufstiegsplätze, die Bundesliga wird erweitert, wir wollen jetzt aufsteigen. Und dann fand ich es interessant, weil da wurde gefragt, was dann halt so noch gemacht werden muss, infrastrukturell und so weiter und so fort. Und sie sagt, naja, nee, das ist wahrscheinlich jetzt eher nicht so das Thema, weil das sind ja die Aufgaben, die hat Union ja schon vorher mit erledigt. Ich glaube, von der zweiten Liga zur Bundesliga, weiß ich nicht, ob da infrastrukturell, also außer die Sachen, die jetzt sowieso noch geplant sind mit diesem Trainingszentrum und so. Aber Kader ist, glaube ich, hat sie ja genannt als Thema. Das wäre auf jeden Fall eins. Und dann ging es viel darum, wie Union Vorbild für andere Vereine ist, was man ja hört. Also die wichtige Zahl, um die es ja immer geht, ist ja die Zuschauerzahl. Da gab es ja unter der Woche bei Soccer Donna auf Instagram auch die Übersicht von den durchschnittlichen Zuschauerzahlen je Spiel bei den Bundesligisten. Und dazwischen haben sie einfach mal Union mitgesetzt und war Union auf Platz 3. Und die einzigen 2, die knapp drüber waren, waren Wolfsburg und Bremen, weil die halt ein Spiel jeweils im Männerstadion hatten.
Hm.
Die sogenannten, ich weiß gar nicht, Stadionspiele oder so heißen die bei Bremen, ich weiß nicht. Gibt es einmal in der Saison. Und ja, aber sonst ist es halt so, dass alle gerne Union, deswegen, das hatten wir auch bei Frankfurt schon festgestellt, in der Bundesliga hätten. Und auch dieses Thema dadurch halt angestoßen wurde, wie kann man sowas auch für andere Clubs erreichen.
Übrigens sind die Abstände ja nicht so weit auseinander. Ich habe diese Tabelle gerade nochmal hier. Bei Werder Bremen waren es dann 6.900 ein paar zerquetschte, bei Wolfsburg 5.300, bei uns 5.100 Zuschauer.
Ja, da hat das letzte Spiel halt ordentlich was raus, nach unten gerissen, ne? Mit nur 4.000 irgendwas.
Ja.
Also
aber das Thema ist ja da und ich finde es gut, dass dann in anderen Clubs auch diskutiert wird, ob das dann jetzt darum geht, ob ein Extrastadion für Frauen gebaut wird oder wie man das dann halt auch macht oder ob es halt wie bei Union ist, dass die einfach das Heimstadion für alle Profiteams da ist.
Ja.
Das ist ja eine Sache, die man diskutieren kann. Bayern München könnte zum Beispiel locker mehr Zuschauer haben, wenn sie mal nicht in diesem Bayern Campus mit 2500 Zuschauern maximal spielen könnten, weil es ist ja ständig ausverkauft dort.
Naja, man muss natürlich gucken, man muss ja dann auch bedenken, dass die Spielplangestaltung ja dann ein bisschen komplizierter wird oder die Spielplan, die Spielansetzung an sich.
Ja,
weil wenn du, jetzt ist halt nur Union, die halt sagen, wenn an dem Wochenende die Männer spielen, dann können die Frauen nicht an dem Wochenende spielen, beziehungsweise zumindest nicht an dem Tag, sondern wenn dann an dem Tag danach, davor, wie auch immer. Aber wenn du das dann auf 10, 11, 12 Vereine anwenden musst und immer gucken musst, spielen dann da die Männer zu Hause oder die Frauen, ist natürlich die Frage, wie haut das dann noch hin mit der Spielplangestaltung? Aber es sollte ja erstmal nicht das Problem vom Verein sein.
Nö, das ist, glaube ich, ein lösbares Thema. Erst recht, wenn du eher die Ansetzung in der Bundesliga siehst bei den Frauen, wo es keine parallelen Spiele gibt. Jedes Spiel hat eine exklusive Anschlusszeit. Das ist ja eine Sache, der verweigert sich ja der Männerfußball aus Traditionsgründen. Bei den Frauen ist es offensichtlich egal.
Ja, weil wir da wieder beim Thema Aufmerksamkeit sind, ne?
Mhm.
Juckt halt keinen.
Also,
naja, diese ganz blöd gesagt.
Ja, Montag 18 Uhr ist wirklich ein Scheißspiel.
Ja, ja, also absolut.
Aber redet halt keiner drüber, weil Frauenfußball ja nicht so interessant ist. Hahaha. Ha, ha.
Ja.
Und juckt ja auch keinen, dass die dann halt irgendwie gucken müssen, dass sie ihren Job mal kurz ruhen lassen können, damit sie Fußball spielen fahren können.
Meinst du, müssen wir nächstes Jahr, wenn Union aufsteigen sollte, montags ins Stadion gehen und noch Tennisbälle mitnehmen?
Ja, fragen wir einfach mal nach beim WS, ob die noch welche haben.
Ja, müssen ja. Also ich glaube, da waren einige und vielleicht können sich da noch ein paar Leute so in die Ecken stellen und immer einzeln einwerfen.
Ja.
Das war
ja
so am Fangnetz vorbei, weil ich glaube, ich bin da nicht so gut. Hm.
Deswegen haben wir auf der Gegend gerade kein Fangnetz.
Ah.
Aha.
Hm. Okay.
Ganz neue Möglichkeiten.
Auf jeden Fall. So, dann von den News bei den Frauen mal weg. Gab es noch ein Interview mit Dirk Zingler, aber vorneweg noch so, bevor wir zu dem Interview mit Dirk Zingler kommen. Fan-Treffen mit dem Präsidenten ist am 3.12. Nochmal alles zum Stadion, zu Aktien und so weiter und so fort. Gibt's dort. Am 10.12. wie gesagt, Aktienkauf möglich oder Zeichnen, nicht Kauf, das Zeichnen der Aktien möglich für Leute, die bisher noch keine Aktien hatten.
Und unser Theaterstück beginnt wieder.
Ah ja, stimmt. Auch das.
Ja.
So. Dann jetzt dieses Interview. Dirk Zingler gibt ein Interview in der Berliner Zeitung. Und ich hatte mich und habe gedacht, ja gut, schon wieder Zingler, Berliner Zeitung, get a room so irgendwie.
Ja, Mann, ja, you know that.
Und ja, und da war, also aus, bei mir kam jetzt nichts Kontroverses an, ehrlich gesagt erstmal. Dachte halt so, ja, wird halt immer sein, wie immer, gut. Und aber dann haben sich Leute darüber so ausgelassen, dachte ich, okay, lese ich es halt. Habe ich es gelesen, habe ich jetzt auch gedacht, okay, mir fehlt irgendwie immer noch so der Punkt, wo ich sage, das ist jetzt, ja, das würde mich jetzt anheben oder so. Ja, das überrascht mich.
Ich glaube, das ist so der Punkt, dass die Reaktionen darauf so heftig waren, als hätte Dirk Zingler was gesagt, was er noch nie gesagt hat. Und ich habe einfach komplett nichts Neues gelesen. Also,
naja, doch, ja, faktisch Neues war ja ein, zwei Sachen, aber es war halt nicht irgendwie so.
Nee, von der Haltung her. Ja. So, wo du sagst, irgendwie, da ist jetzt irgendwas, das habe ich ja noch nie gehört, er will jetzt kommen und meine Heizung rausreißen. Du weißt schon, es waren einfach irgendwie keine, es war einfach so, es war Dirk, so wie Dirk seit Jahrzehnten ist.
Macht er jetzt auch Heizung?
Nein, Mann. Okay. Aber es war halt einfach so ein Punkt war nicht dabei. Und deswegen habe ich irgendwie gedacht, aber ist doch alles davon, diese gesamte, diese Haltung, diese Sichtweise, du kannst sie ja finden, wie du willst, die ist doch hinlänglich bekannt.
Ja, aber das ist halt wieder diese Empörungskultur. Hauptsache, also erstmal wieder drüber aufregen und groß rummotzen und sagen, das ist ja alles so schlimm. Dann vergessen wir das alles wieder und in 3 Wochen gibt Zingler wieder ein Interview, wo er wieder dieselben Sachen sagt und dann regen sich wieder alle auf. Und dann denkt man sich so, ach Leute, also ja, ne, bei, wie gesagt, ohne jetzt so werten zu sehen, ob das berechtigt ist oder nicht, aber dieses permanent dann immer wieder dieses so Hochschaukeln, Union ist so kacke, Union ist so kacke, Union ist so kacke, weil guckt mal, was der Präsi da schon wieder gesagt hat. Ja, ja, das kommt dann halt genauso überraschend wie, oh weia, Oliver Runert, was, der geht jetzt zur BSW-Partei, das kann ja gar nicht wahr sein, wo alle Unioner da saßen. Wie, habt ihr das noch nicht mitbekommen? Das ist doch, also das war doch klar. So, das war mit der Verpflichtung von Horst Held klar. So, ja. Was ist denn mit euch?
Ja.
So, ihr schlaft halt nicht unterm Stein und kommt jetzt nicht mit eurer Empörung um die Ecke und macht nicht irgendwie, also keine Ahnung, ja, schwierig.
Hm. Ich habe dann das Interview nochmal gelesen und habe dann gedacht, okay, man könnte sich der Sache schon so ein bisschen nähern und die einzelnen Sachen so durchgehen, die er erzählt. Aber ich muss nochmal von vorne anfangen, so das allgemeine Setting. Mir war überhaupt nicht klar, wozu dient dieses Interview jetzt.
Ja, meine These war, es gibt Stadionaktien. Also müssen wir auf alle Fälle so dieses Thema irgendwie platzieren.
Hm.
Also tatsächlich ist sowas eigentlich immer, Berliner Zeitung macht immer denn was, wenn bei Union eigentlich irgendeine andere Geschichte ist, so, das passt dann immer ganz gut. Und dann erzählt Dirk und ich habe, wie gesagt, da ist ganz viele dabei, wo für mich immer so ist, dass ich denke, ist, ja, das sind manchmal so andere Sachen, die angesprochen werden, aber diese grundsätzliche Haltung, die ist mir ja bekannt. Das ist halt ja auch immer, das Schema ist ja auch immer ganz ähnlich. Da ist halt ein Club aus dem Osten, der als einer von Jens Wenien geschafft hat, einfach mal noch zu existieren und erfolgreich zu existieren. Und natürlich fragen sich die Leute dann, wie konnte das passieren? Also das ist ja immer so ein, das ist so die Rahmenhandlung, sag ich mal, ganz grob. Und innerhalb dessen...
Das ist ein bisschen langweilig aus Union-Sicht mittlerweile.
Ja, deswegen. Also das ist halt so was. Und Dirk versucht dann immer zu erklären, wie... was halt diese Unternehmung so erfolgreich gemacht hat. Und eigentlich kommen dabei immer so ein paar Sachen, wo ich sage, die sind auch immer wieder da, dass Fußball halt risikoreich ist und man das nicht wirklich erklären kann. Überraschung. Hm. Und dann kommen so Sachen dazu, weiß ich nicht, wir lassen uns von anderen nicht in die Suppe spucken, wir lassen uns nicht einreden, wir machen unser eigenes Ding. Das ist auch immer gleich. Und dann gibt es immer noch mal irgendeine Ost-West-Geschichte, die ich auch, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, warum mich das so überhaupt nicht anhebt. Weil ich glaube, dass Dirk Zingler relativ oft der einzige Ostdeutsche im Raum ist, mit ganz vielen Leuten, die Geld verdient haben, und zwar auch durchaus erhebliche Mengen. Und ich glaube, letzten Endes manchmal nur dadurch, wie er redet oder so, klar ist, dass er tatsächlich der einzige Ostdeutsche im Raum ist und er da eine ganz schön einsame Position hat. Und ich glaube, er ist immer wieder in so Situationen geraten, wo er das erklären muss. Und deswegen macht er das auch ständig. Und deswegen ist er das, glaube ich, auch so ein bisschen gewöhnt, dass er immer Westdeutschen erklären muss, dass das halt auch existiert. Und das ist so wie eine Verteidigungshaltung, ohne dass sich jemand angegriffen hat.
Naja, beziehungsweise andersrum, mit diesen, weil du gerade gesagt hast, mit sitzt dann wahrscheinlich mit vielen Leuten zusammen, die halt nicht aus Ostdeutschland sind, in den...
In der Liga ist es ja so.
Ja, genau, also in dieser Verantwortung, also was er seit der Präsident ist, wenn er mit irgendwelchen anderen Funktionären spricht, wenn er mit Leuten aus den Verbänden spricht, wenn er mit Leuten aus der Politik spricht und so weiter und so fort, wenn er mit Entscheidern aus der Wirtschaft spricht, dann sind das, muss man ja sagen, größtenteils Leute aus Westdeutschland.
Ja.
So. Wenn er mit Medien spricht, Verantwortlichen in Medien, größtenteils aus Westdeutschland.
Ja. Und da ist es tatsächlich immer noch vielfach, weil, da möchte ich wirklich sagen, da liegt der Ball des, also da ist diese Diskrepanz Ost-West, die ist da wirklich, die kannst du anfassen. Und auch dieses Wissen darüber, was bei der jeweils anderen Seite so wahrend ist, warum die sind, wie sie sind und wie die überhaupt sind. Das ist tatsächlich, das ist immer noch da. Ich erlebe das auch an ganz vielen Stellen und ich glaube, dass das ein Generationending auch ist. Und das
nee, ist keins. Also ich habe das.
Wie das bei jüngeren Menschen ist, kann ich ehrlicherweise schlecht einschätzen.
Bin nur ein paar Jahre jünger als du, aber ich kann dir sagen.
Ich meine wirklich Jüngere. Ich meine auch Jüngere als Nadine.
Ja.
Ich meine wirklich, ich hoffe, dass ich das irgendwann mal verwechselt, aber ich glaube, das ist was, das Ding ist einfach nur, die Leute, die das Interview lesen, ist ja das Fußvolk. Und für die sind das ja nicht unbedingt Themen oder die nehmen die ganz anders wahr oder haben die ganz anders erlebt. Du brauchst halt nicht irgendwie Ostdeutschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Sozialisierung das erklären, was er da erklärt. Das ist halt komplett überflüssig, weil wir haben unsere eigenen Erfahrungen und auch unsere eigenen Einschätzungen dazu und gehen vielfach das auch nicht mit, wie das für Dirk Zingler ist, weil sich für uns die Welt irgendwie anders darstellt oder gestaltet hat oder so. Und deswegen, glaube ich, sind bei uns unfassbar viele Leute davon genervt, weil sie das einfach auch wirklich ja nicht brauchen. Ich kann aber trotzdem verstehen, wie man dazu kommt, das immer und immer wieder zu erklären.
Also ich glaube, dass er vor allem genervt ist, also die Leute davon.
Nee, das ist ja wirklich auf beiden Seiten so, muss ich mal sagen, die Rezepte. Also
kann ich kurz noch ausführen? Also, dass er genervt ist, weil er halt Leuten erklären muss, wie Sachen funktionieren. Er hat ja auch gesagt, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Und das kann ich total nachvollziehen aus meiner persönlichen Arbeitserfahrung und so weiter und so fort. Weil immer, wenn mir Leute irgendwie... Ich weiß ja auch alles, was irgendwie, wir haben ja alle die Geschichte der Bundesrepublik lernen dürfen und so weiter. Mhm. Und wir kennen auch Kultur und alles drum und dran. Und was Fußball betrifft, kennen wir auch die Geschichte der Bundesliga. So umgekehrt sieht das ja dann auch ein bisschen schwieriger aus. Und ich habe da echt keinen Bock mehr. Und ich sage dann wirklich den Kollegen auch immer nur noch, Integration ist keine Einbahnstraße. Und damit höre ich eigentlich meistens auf. Und dann sollen die selber nachlesen. Weil ich bin nicht der Erklärbär dafür. Und ich sehe mich da auch nicht in einer Bringschuld. Und da kann ich ihn total nachvollziehen. Was mich ein bisschen nervt, ist irgendwie, und deswegen finde ich auch gar nicht, dass es irgendwie dann, wo du sagst, das Fußvolk könnte genervt sein davon, weil es halt Ostdeutschland als quasi so, es gibt so eine Identitätsmode, viele Sachen auf Herkunft Ostdeutschland zu schieben, sei es auch positive Sachen wie Umwälzungserfahrung, Transformationserfahrung, wie auch immer man die großen Worte nimmt. die ja für viele Leute erstmal mit Verlust von Arbeit, Geld, Sicherheit und so weiter und so fort auch einherging. Aber auch mit dem Erlangen von Freiheit, nicht aber für alle gleich. Und das wird dann alles darauf projiziert und von jeder Person in Anspruch genommen. Und das ist dann so eine sehr, sehr, wie ich finde, eindimensionale ostdeutsche Sicht darauf. Musste aber feststellen, bei der Goldenen Henne, bei der Super Elo, dass das sehr wohl sehr gut resoniert. Also das kommt an und das trifft auch einen Ton, den man aber vielleicht in Berlin nicht so wahrnimmt. Also selbst wenn du die ganze Zeit in Ost-Berlin lebst oder so, ist das jetzt nicht unbedingt, weil du in Berlin einfach andere Erfahrungen machst. Insgesamt. Aber wenn du außerhalb von Berlin bist, glaube ich, kommt das ziemlich gut an und wird das auch verstanden. Und da, ich glaube schon, dass Dirk Zingler da auch ein Gespür für Stimmung hat und so weiter und so fort. Finde ich das aber gut, dass da alles darauf runtergebrochen wird. Nee, hat er aber einen Punkt damit, das zu bringen. Wenn er hat ja das Beispiel 50 Jahre Bundesliga-Jubiläum, das war ja 2013, 14 ja, gebracht. Da war Union ja frisch Zweitligist irgendwie. Und wir da mit Funktionären rumsaß und keiner kannte im Prinzip so die Geschichte von ostdeutschem Fußball so. Und da ich mich sofort dran erinnert gefühlt, wie ich bei einem dieser Auswärtsspiele in Dortmund mit Kind im Fußballmuseum war. Oh. Und so und riesiger Buhay da um den deutschen Fußball gemacht wurde. Aber deutscher Fußball hieß vor allem Fußball im Kaiserreich, Fußball im Weimarer Republik, im Dritten Reich, aber dann auch nur so mit Fingerspitzen angefasst. Und dann Fußball in der Bundesrepublik. Und dann gab es irgendwie verschämt irgendwo zwei kleine Wände, die auch versteckt waren und von den anderen, über Fußball in der DDR. Und da ging es vor allem natürlich um Stasi und Flucht.
Oh.
So. Und da ging es wenig um Erfolge. Da ging es, im Teil 2 ging es noch um das Sparwassertor oder sonst was. Aber es hat überhaupt nichts damit, also wie Kultur dort gelebt wurde, Fußballkultur, was da passiert ist und so, völlig irrelevant. So, und das, natürlich hat er da einen Punkt.
Ja, ja, wie gesagt, also.
Kann man sich darauf zurückziehen? Nein. Zieht sich Dirk Zingler darauf zurück? Würde ich sagen, aber auch nein.
Würde sagen, bei dem, was er tut, gar nicht.
Ja,
deshalb
eben
verstehe ich diese Interviews an der Stelle dann auch doch wieder nicht, weil alles, was er macht, ist tatsächlich Dinge nach vorne bewegen.
Ja.
Und das hören sich, diese Interviews hören sich immer so zurückblickend an. Und so ist er aber in seiner unternehmerischen Tätigkeit überhaupt gar nicht. Und deswegen ist mir das auch so, finde ich das doch immer so befremdlich, weil sobald Dirk Zingler dir erklärt, wie er ein Stadion bauen will, bin ich hundertprozentig bei ihm, weil ich dann einfach sehe, das ist exakt der Präsident, der Dinge dahin entwickelt, wohin die meiner Meinung nach auch müssen. Und der versucht mit seinem Einfluss sinnvolle Sachen zu tun, also tatsächlich auch im Sinne des Vereins und in dem Fall muss ich auch wirklich sagen, komplett in meinem Namen, sinnvolle Dinge zu tun, mag ich sehr gerne. Diese Interviews sind aber immer so, als würde ich einen schlimmen Roman von Julie C. lesen. Das tut mir an den Haaren weh. Das ist mir wirklich unangenehm, weil ich das nicht brauche. Also weil ich das nicht brauche und weil ich das auch für überflüssig halte.
Eine Sache, die ich auch irgendwie immer total faszinierend finde, ist, ihm wird hier die Frage gestellt, wie vermitteln Sie den neuen Spielern diesen Sinn? Dann erzählt er halt was und sagt, dass das Ganze so ein Stück weit ignoriert wird, was um einen herum passiert. So, da jetzt mal abgebrochen. Dann kommt die Frage, das können sie ignorieren. Und er schafft es dann, wieder über Osten und Westen zu reden. Ja? Und redet dann davon, dass Horst Held ja jetzt ein halbes Jahr Geschäftsführer ist und das erste Mal im Osten ist. Nee, der ist nicht im Osten. Also Entschuldigung, aber warum, also das ist eine Sache, die mir bei so vielen Menschen nicht in den Kopf geht. Warum reden wir eigentlich immer noch in Ost und West? So, ich verstehe es halt nicht. Ja, klar, es gibt Unterschiede und ja, man merkt durchaus Menschen an, ob sie im Osten oder im Westen damals groß geworden sind oder damals gelebt haben. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch 34 Jahre her.
Ja, aber andererseits diese Reflexe irgendwie, Osten ist halt auch anders als Region, ja, aber auch als Region in sich ist er anders. Also, ob du oben an der Küste bist oder irgendwie in der sächsischen Schweiz, macht ja auch nochmal einen Unterschied. Aber an sich ist es schon anders, genauso wie es anders ist, wenn du in Bayern bist Und niemand verbietet Leuten daran zu sagen, wie anders Bayern ist. Also da würde ich auch so ein bisschen, die Leute reagieren immer so allergisch auf dieses Ost-West-Ding, weil das muss doch endlich mal vorbei sein und zusammen. Und ich sage so, als eine Art, das Ding ist es halt nicht vorbei. Ich habe gerade wieder meine Meldung zur Sozialversicherung bekommen, neuer Arbeitgeber, steht drin, kann ich rausholen. Ja,
musste ja nicht rausholen, war nie drin.
Ja, warte kurz, aber hier Zettel.
Unfold.
Unfold. Rechtskreis O, neues Bundesland. So, 2024.
Ja, damit meine ich ja nicht nur Leute, die irgendwelche Interviews geben, die nicht immer darauf rumhacken müssen, sondern meine ich natürlich auch das komplette System. Und wie gesagt, ich kann es ja auch verstehen oder nachvollziehen. Ich bin ja selbst, habe ich ja nichts damit zu tun, ich bin ja später geboren. Aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen, dass man sagt, ja, im Osten waren Dinge anders als im Westen. Klar, logisch, war ja ein anderes Land. So, Punkt. Ist ja einfach ein Fakt und ne, Länder sind ja verschieden. Wir machen es ja auch nicht wie Frankreich oder wie Polen, sondern wir machen es ja halt so, wie es Deutschland macht. Ob das dann besser oder schlechter ist, kann man ja immer, ist ja dann immer noch eine andere Sache. Aber das Ding ist halt, ne, das ist ja jetzt schon Jahre her und ich kann es ja auch irgendwo ein Stück weit nachvollziehen, dass man sagt, ja, Menschen, das war früher so und so, fand ich irgendwie besser, bla bla bla. Aber in jedem Interview wieder die Ossi-Keule zu schwingen und zu sagen, na, das haben wir ja alles besser gemacht und hier und tralala. Ich habe
gerade versucht, ein bisschen zu sechseln.
Das macht hier nur eine Person im Raum und es ist jedes Mal schlimm.
Würde ich mich nicht trauen.
Danke,
aber das ist halt so, wo ich mir denke, so, meine Güte, wie gesagt, genau in diesem Punkt hat halt niemand nachgefragt. So. Und immer wieder kommen so diese Themen. Das ist halt wie diese Frage, die ihm gestellt wurde während Corona, wo er dann auf einmal antwortet, ja, Fußball heißt bei uns Bier, Bratwurst und Bier und Gendern tun wir auch nicht. Ja, danke, aber danach hat keiner gefragt. So, tolle Antwort. Ich denke mir die Frage dazu gleich noch aus, Dirk, dann wirkt das nicht so dumm. Also, so, das ist halt das, was mich dann noch immer so ein bisschen aufregt, dass die Gespräche dann immer so in die Richtung gelenkt werden.
Ja, so. Ist ja auch wirklich so.
Und dann redet er sich um Kopf und Kragen.
Das weiß ich nicht, ob er das wirklich tut, aber das Ding ist, dass er so Sachen vermischt, also dann Ost-West oder Ostdeutschland dann als Begründung für eine Sache nimmt oder Herleitung, wo vielleicht ein anderer Punkt besser platziert wäre, zum Beispiel, wo es darum geht, wie bei Union miteinander gearbeitet wird, wo ich gesagt hätte, ist halt einfach die Unternehmenskultur von Union.
Ja.
Und es hat jetzt nichts mit Ost und West zu tun, sondern er hat ja später in dem gleichen Interview dann gebracht, dass ja andere ostdeutsche Vereine ja strugglen, weil sie diese Art von Kultur ja nicht haben. Ja? Jena, Magdeburg hat er genannt und Dresden. Könnte man ja noch ein paar mehr mitnehmen, aber das ist ja genau der Punkt. Das hat ja offensichtlich nichts damit zu tun. Ja. Und Jena, Magdeburg, Dresden haben in der Art, wie die Vereine geführt werden, vielleicht sehr viel gemeinsam mit dem, was er als, typisch westdeutsch dargestellt hat.
Mit Kaiserslautern zum Beispiel.
Ja, er hatte ja Köln gebracht und so weiter. Oder Stuttgart oder so. Also deswegen, vielleicht, fand ich irgendwie sachlich überhaupt nicht irgendwie hilfreich. Ja, und da nervt es halt total. Aber gleichzeitig hat er halt auch Punkte. Ja, und das ist halt tatsächlich irgendwie komisch und bringt auch so andere Sachen, wo ich sage, so, das ist faktisch einfach Quatsch. Also kann man mal auch so sagen. Es wird nicht richtiger, wenn man es dann behauptet oder so, weil es halt, dann geht es ja nicht um Meinung oder so oder Ansichten. Und das ist irgendwie komisch. Und er fühlt halt, das ist, glaube ich, der Unterschied und das ist das, was er eigentlich hätte auch viel noch deutlicher machen können, was er aber auch sagt. Er fühlt halt Union als Unternehmen.
Genau.
So.
Und das übrigens sehr, sehr gut.
Ja, das unterscheidet ihn tatsächlich von vielen.
Genau.
Also Union aktuell unter Dirk Zinge unterscheidet das von sehr, sehr vielen Clubs.
Und was er an der Stelle nämlich in seiner täglichen Arbeit komplett super und richtig macht, ist, er hält sich raus aus Dingen, von denen er nichts versteht. Er regiert dem Sport nicht drin. Er sagt nicht irgendwie, wie aufzustellen ist. Also er hält sich aus den Sportthemen, da hält er sich total zurück und konzentriert sich auf die Dinge, in denen er wirklich super gut ist. Und das ist, was ich immer sage, das ist eine Leistung, von der ich großen Respekt habe, wenn du nämlich in dieser eigentlich Allmachtsposition bist und trotzdem irgendwie weißt, was du kannst und was du nicht kannst. Und dann kommt eben, deswegen glaube ich, stören mich diese Interviews, weil er da sich immer aus dem Fenster lehnt von Sachen, wo ich sage, Ah, aber Philosoph ist er jetzt nicht und Gesellschaftswissenschaftler auch nicht so richtig. Und das ist so, dass man dann auch ganz oft merkt, wie dir dein Gedächtnis einen Streich spielt, weil du denkst, ich bin ja dabei gewesen, wo du dir auch Dinge verklärst und wo du merkst, es ist auch lange genug her, dass sich da so, so ein bisschen Patina drüber legt. Und deswegen finde ich das immer so außerordentlich unglücklich. Und ich bin wirklich immer, wann immer Dirk in seinem Fachbereich ist, ist der so gut, ist der top. Und dann würde ich mir einfach wünschen, es gäbe von diesen Berliner Zeitungs-Gefälligkeits-Schnullifaxen-Interviews wenig bis gar keine mehr, weil das ist einfach immer nur unangenehm.
Ja, erfüllt schon auch so ihren Zweck. Also insofern ist es jetzt auch nicht völlig absurd oder so. Aber wer hat, ich sag mal, für mich als Leser auf der Suche nach Erkenntnis, nicht nach Bestätigung, für Leute nach auf der Suche nach Bestätigung ist es super, aber so auf dem Weg zur Erkenntnis, Dirk Zingler wird bei diesem Interview null herausgefordert, die Kollegin von der Berliner Zeitung ist da ja nur eine Stichwortgeberin da in diesem Gespräch, da werden ja auch Sachen nicht hinterfragt, zum Beispiel spricht er, das ist eine Sache, da habe ich gedacht, meine Fresse, das 2011 wäre das nicht passiert, lieber Dirk, da hat er sich selbst, ich hoffe, scherzhaft als Tschechist bezeichnet, weil er damals beim Dzerzhinsky-Wachregiment Wehrdienst gemacht hat. Aber Tschechist, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, hätte der das auf dem Fan-Treffen im General Dealer 2011, nachdem diese Stasi-Debatte, die Matthias Wolff von der Berliner Zeitung losgetreten hatte, hätte der das bei diesem Fan-Treffen damals gesagt, das
Wort Tschechist. Hätte den Kopf abgebissen.
Ich glaube nicht nur er. Da hätte es eine große Reihe gegeben an Leuten und wir hätten wahrscheinlich Dirk Zingler als Präsident nicht mehr gehabt.
Wäre möglich.
Ja,
das also ist das, was ich meine mit dem, dass Dinge danach immer so, wie gesagt, sie kriegen eine Patina und erscheinen dann irgendwie als...
War mir übrigens auch neu, dass Leute Probleme bekommen haben, weil sie beim Wachregiment gedient haben. Aber das kann ich jetzt... das müssen andere Leute beurteilen. Kann sein, kann nicht sein. Und vor allem Probleme wobei.
Das ist auf jeden Fall eins dieser Interviews, die eigentlich, da kannst du auch sagen, gib doch einfach Dirk Zingler eine Kolumne.
Ja, also
tatsächlich.
Das ist so ein bisschen die Frage, was das erreichen soll. Genau.
Du brauchst aber auf der anderen Seite, du brauchst einfach niemanden, der da irgendwie Fragen hinstellt so, sondern das ist wirklich so.
Sag mal was dazu. Auch als er das. Noch ein Punkt, also, und das sind alles Sachen, wo ich sage, so, das sind sachliche Auseinandersetzungen, ja. Seine Ansichten, Schwamm drüber, kann ich dazu stehen oder nicht, das mache ich ihm jetzt auch nichts, drehe ich ihm auch keinen Strick draus oder so. Aber faktisch, ja, dann wird da gesagt, bringt da so ein Beispiel mit Sozialismus, der Ertrag, ja, geht jetzt bei Union. Der Ertrag fließt in den Verein und fördert den Sport. Es geht nichts raus, es werden keine Gewinne ausgeschüttet, weil es keine Eigentümer gibt, die es darauf anlegen. Ein bisschen Sozialismus. So, da muss ich mal kurz sagen, wie war denn das im Sozialismus? Da hat ja ein Verein selber, also da ging es ja bei den Fußballvereinen erstmal gar nicht um irgendwie Gewinne, sondern die waren ja Teil von irgendwelchen Betrieben und da ging vor allem nur Geld rein. Und dann ging es überhaupt nicht darum, irgendwas zu erwirtschaften. Und dann ging es nur darum, von den Betrieben irgendwie Kohle zu kriegen, um was irgendwie zu machen. Okay, dann hat das ja auch mit Sozialismus nichts zu tun, weil es geht ja um die Gesellschaftsform, ob es jetzt ein Verein ist oder wie auch immer eine Kapitalgesellschaft formiert ist und ob man halt Shareholdern gegenüber verantwortlich ist. Darum geht es ja am Ende. Und oder Investoren, aber auch Investoren können ja langfristige Ziele haben, kommt halt drauf an, was die sind. Also eigentlich geht es wahrscheinlich um Unternehmensziele beziehungsweise Ziele von Inhabern und vielleicht noch Governance, könnte man sagen. Weiß ich nicht, aber habe ich jetzt auch nicht Sozialismus drin. Und dann habe ich auch überlegt, wie war denn das im Sozialismus mit Unternehmen und Gewinnen? Dirk. Denken wir nochmal drüber nach.
Naja, das sind wirklich so, also ich sag mal so, im günstigsten Fall schiefe Bilder, ja. Aber ist vielleicht auch ein bisschen.
Ja, und dann ist halt auch so, du kannst ja genau diese Form haben, wie Union sie hat. Mit Verein, einer Stadion AG und noch kleineren GmbHs, damit man irgendwie noch so das alles handhaben kann. Wie gesagt, sie suchen ja auch da Wege, wie man das vielleicht ein bisschen besser haben kann, weil es auch da sind ja auch ein paar Krücken drin, kann man alles haben. Und es können drei Vereine, die genau gleiche Konstruktion haben, und der eine ist hochverschuldet und schmeißt alles in den Sport. Der andere wirtschaftet seriös, ist sportlich nicht erfolgreich, fördert aber auch den Breitensport im eigenen Verein. Und der dritte Verein ist halt meinetwegen Union. Ist ja jetzt nicht so, als sei Union ein riesen Breitensportverein.
Ja.
Zum Beispiel. Union, wie gesagt, Spitzensport. Fußball. So, ist ja so ein enger Fokus. Ich finde das alles nicht schlecht. Ich finde nur, dass sich das halt so, eine Kollegin von mir hat manchmal für sowas das Wort Postrationalisieren erfunden, wo es darum ging, im Nachhinein Sachen als rational zu erklären, die auch manchmal so passiert sind. Schiefe Bilder hast du vorhin gesagt und ich glaube, dabei könnten wir bleiben. Das ist so. Und ich finde so ein bisschen an dieser Auseinandersetzung mit diesen Singler-Interviews nervt mich einerseits erstens dieses reflexhafte Gespringe auf Ost-West-Erwähnung. Kommt übrigens sehr häufig nicht von Leuten aus dem Osten, die da super reflexhaft drauf springen.
Sorry.
Weil, was? Ja, aber weißt du, was ich meine, Nadine? Also dieses Gefühl, etwas nicht zu wissen und nicht dabei zu sein, sorgt halt genau für solche Reflexe. Ist schon auch da. Ihr habt ja jetzt schon alles, seid ja jetzt mal ruhig. So, haben wir euch ja schön bezahlt von unserem Soli. Kennen diese Worte alle und diese wurden auch mir gegenüber oft so ausgesprochen. Ist total super, sowas zu hören. Aber das, was mich ein bisschen nervt, ist halt, dass diese gesamte Diskussion auch um Ansichten von Dirk Zinger manchmal auf einem moralischen Punkt oder von einem moralischen Standpunkt diskutiert werden. Und da findet man halt selten dann zueinander. Und von dort werden halt Sachen, wo er auch recht hat, damit, dass man sagt, nee, das geht so nicht, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, der ist ein Corona-Schwurbler, ich sag's ja, ich würde spitziert total, ja. Und deswegen kann alles andere, was er sagt, und das kann richtig sein, nicht richtig sein. Und ich finde auch irgendwie dieses, man muss es ja auch aushalten können, dass der so Sachen sagt, auch wenn man nicht der gleichen Meinung ist, gehört halt auch dazu. Und man könnte ja auch mal sagen, okay, das ist Quatsch, den Schluss gehe ich nicht mit. Bei dem Punkt hat er recht.
Ja.
Ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Und ich finde es so ein bisschen, ja, ich finde diese Auseinandersetzung mit Dirk Zinger genauso langweilig, wie sein Medienbashing langweilig ist, weil es immer dann die Medien ist. Und die Berliner Zeitung hat ja das gleiche Thema mit ihrem Inhaber, was wir ja auch irgendwie haben. Der Inhaber ist ja auch ein Ostdeutscher, in die Medien gekommener, nicht Medienmensch, der nach Anerkennung untersucht oder jetzt nicht mehr sucht, wie auch immer, von westdeutschen Medienmanagern.
Naja.
So, also da werden ja auch Hände gedrückt, ne? So, und ja, ich kann aber dieses Medienbashing teilweise auch nachvollziehen, wenn ich dran denke, wie halt diese Versuche von Union aus diesen Beschränkungen bei Corona trotzdem irgendwie nicht komplett zum Erliegen zu kommen mit Stadion und Veranstaltungssachen und so und wie aufwendig diese ganzen Testsachen, die sie da skizziert haben, waren und wir dann trotzdem ein Pokalspiel gegen Hertha, was ein Pokalspiel oder ein Ligaspiel, wir gucken mal Pokalspiel, mit 2000 Leuten im Olympiastadion. Das war schon auch lächerlich. Und manche Einschränkungen waren halt auch einfach lächerlich, muss man ja auch sagen. Weiß ich nicht, erinnert ihr euch noch dran, dass wir dann mit Masken im Stadion waren, aber nicht singen durften? Ja, natürlich ist das lächerlich. Das fanden wir damals lächerlich, das finden wir heute lächerlich, heute wahrscheinlich noch sogar absurd dazu.
Das war das einzige Mal, dass ich ein Spiel von uns vom Gästeblock aus gesehen habe, glaube ich. Oder dass ich auf alle Fälle über den Gästeeingang reingegangen bin.
Ja, also so. Und da gab es ja halt, ich wollte noch kurz auf dieses Medienbashing von ihm. Die Erfahrung war ja dann halt irgendwie, Union kriegt da Fett weg, obwohl sie sachlich versucht haben, innerhalb der Bedingungen Lösung zu schaffen.
Naja, das stimmt.
Du hast
einen Rahmen, das hier ist erlaubt und innerhalb dieses, also wenn du sagst, das soll nicht der Rahmen sein, dann mach halt anders den Rahmen. Ja. Ist ja okay.
Und dann haben sie versucht, innerhalb dieses Rahmens Lösungen zu schaffen und kriegen dafür noch auf die Fresse. Also, da muss ich ja sagen, irgendwie so konnte ich nachvollziehen oder weiß ich nicht. Dann ist Viktor Orban im Stadion und trifft sich mit Andras Schäfer. Finde ich Viktor Orban toll? Nee. Aber
finde ich Andras Schäfer toll? Ja.
Naja, das spielt ja für mich
in dem Doch Fall, schon, weil
nee, einfach... Nee, spielt keine Rolle. Viktor Orban war in Berlin zu Staatsbesuch. Der war jetzt nicht persona non grata in Deutschland. Ob man den toll findet oder nicht, zu denen hat Deutschland ganz normale Beziehungen. Egal, was man da jetzt...
Du musst mir das nicht erklären.
Ja, das ist... Ich hab auch diese Empörung darüber nicht ganz nachvollziehen können. Niemand hat ihn hofiert und da Ungarn fahren überall und Heil Orban gerufen.
Was ich sagen wollte, bevor du mich nicht gelassen hast, war, es hat natürlich was damit zu tun, ob ich Andras Schäfer alle Tüte wünsche, weil der relativ klar deshalb da war. Der wäre nicht gekommen, wenn nicht ein junger Nationalspieler bei uns gespielt hätte. Dann wären wir komplett uninteressant gewesen. Das war halt so der Punkt. Also der Punkt war nicht, ich möchte Union Berlin sehen, weil die so super sind, sondern ich möchte einen jungen Nationalspieler, der ziemlich geil spielt und dem bei uns wiederum niemand eine Karriere vermasseln will. Also sehen, also das war der Rahmen.
Ja, stimmt. Ja, und da gab es dann halt auch sehr viel moralische Sachen, die Union da abbekommen hat oder Zinger, wie auch immer. Und da kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen, dass man dann halt auch in der Bewertung von Medien dann etwas pauschal wird, wo ich sage...
Dass man dann irgendwann sagt, ich scheiße auf alle und alles.
Ja, gut. Ich habe ja mein Zentralorgan.
Das ist leider.
Entschuldigung, das war vielleicht frech jetzt von mir.
Aber es ist trotzdem.
Ja, also ich möchte nur kurz sagen, ist halt auch nicht alles so schwarz und weiß, wie man das da gerne manchmal zeichnen möchte.
Ja, und vor allem ist es irgendwie so, dass ich glaube, ich würde jetzt nicht gerne Dirk Zingler gegen jemanden eintauschen, der 200% meiner Meinung ist, aber zu doof ist, einen Verein zu führen. Das ist halt so, dass alle Menschen ihre Stärken und Schwächen haben und auch Macken, mit denen man total nicht gut leben kann und andererseits auch absolut tolle Features haben und dass man immer gucken muss, komme ich damit klar und ich bin inzwischen wirklich, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen abgestumpft, ich glaube, mich hebt das einfach nicht mehr an, weil es für mich was ist, wo ich sage, das ist eine gewisse Routine. Dirk sagt was, alle regen sich auf, danach ist wieder der ganze Verein wahlweise, wir können es uns inzwischen aussuchen, Alkoholiker, Nazis, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, was noch, arbeitslos glaube ich auch, also wir sind ja dann eh immer alles und inzwischen ist es einfach so, dass es bei mir auch ein bisschen so ein Grundrauschen gibt und das an mir vorbeizieht. Ja, ich finde Sachen doof und finde, dass ich so nicht bin, dass ich eine andere Haltung habe und dass es Blabla, dies, das, aber im Großen und Ganzen ist es nichts, was mich grundsätzlich erschüttert. Ja. Das ist nichts, also nur weil ich das tatsächlich heute in diesem Internet gelesen habe, das ist nichts, was mich dazu bringt, zu denken, wir sollten einen anderen Präsidenten haben. Da denke ich überhaupt gar nicht. Nee. Gar nicht.
Nee, würde ich auch. Du hast ja vorhin gesagt, er wird jetzt wahrscheinlich nicht als der große Philosoph in die deutsche Geschichte eingehen. Sondern.
Außerdem hat den Job ja schon Christian Streich auf Lebenszeit und ist auch durch.
Ja, das meinetwegen. Und ich habe dann auch so für mich gedacht, an seinen Taten kann man ihn ja sehr gut messen, Dirk Zingler.
Ja.
Und vielleicht sollte man das auch einfach so machen und dann ist gut. Und es ist übrigens auch nicht verpflichtend, dass ein Präsident 100% die Meinung von allen Mitgliedern widerspiegeln muss. Ist übrigens auch, wenn man in irgendeiner Partei ist oder so, hat man ja auch zu vielen Sachen eine andere persönliche Haltung als bestimmte Vertreter von Parteien. Und wenn man in irgendwelchen anderen Vereinen ist, ist das ja wahrscheinlich auch so.
Ja.
Also dieses Glauben nach so 100%iger Übereinstimmung übrigens, finde ich sowieso.
Ja, ich glaube, wir haben.
Oder die Sehnsucht danach finde ich halt schwierig, weil sie eigentlich nicht zu erfüllen ist.
Wir sind nicht mehr gewöhnt, mit so einen Reibung irgendwie umzugehen. Ich weiß schon, dass es so krasse Sachen gibt, wo ich sagen muss, da ist eine Grenze. Aber man muss wirklich sehr genau aufpassen, wo man die setzt. Hm. Also, ich glaube schon, dass es diese Grenzen geben muss. Also, ich bin mir ganz sicher, dass es so ist und dass du bestimmte Sachen aus dem Stadion raushalten musst, zum Beispiel Nazis. Aber, dass du da auch wirklich, extrem genau gucken musst, wie du das alles handhaben willst, weil du kannst irgendwie nicht so eine Gesinnungsauslese machen. Das finde ich, halte ich auch für falsch. Also es muss möglich sein, auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Haltungen da irgendwie gemeinsam zu existieren und auch zu sagen, ich finde, jemand sollte aus bestimmten Gründen, also aus Gründen seiner Qualifikation, bestimmte Funktionen wahrnehmen. Und dann muss ich bei anderen Sachen manchmal auch die Ohren einfach zuklappen und sagen, das ist jetzt gerade blöd für mich, aber es ist auch, naja, man kann es auch wegmoderieren. Und ich glaube, diese Großzügigkeit, die haben wir uns vielfach abgewöhnt. Also auch zu sagen, da ist etwas, das entspricht überhaupt nicht meiner Haltung. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist es? Eine 3, okay, alt klar. Also das können wir nicht mehr, sondern das wird immer gleich so was Absolutes. Und das ist, halte ich für anders falsch tatsächlich. Also weil man so überhaupt nicht mehr zueinander findet, weil man auch nicht mehr das Gute aneinander sieht, sondern nur noch die Sachen, die stören. Und darüber alles definiert. Und ich glaube, so kannst du als Gemeinschaft nicht existieren. Das funktioniert nicht.
Ja, und ich glaube schon, dass es Union größtenteils eigentlich gelingt, das umzusetzen in den Taten.
Ja, häufig klappt das, Gott sei Dank.
Ja.
Ja.
Na gut. Nadine, haben wir dich verloren?
Nö, ich bin noch da, aber zum einen seid ihr so im Redeschwall gewesen, dass ich da eh nicht groß eingrätschen kann. Und zum anderen ist es ein Thema, wo ich mich nicht groß zu äußern. Also klar, ich habe meine Meinung dazu und die liegt irgendwo zwischen euch und Laura, glaube ich, manchmal. So nicht in die eine Richtung, nicht in die andere Richtung so. Aber ja, keine Ahnung, ich finde es halt schwierig, wenn Dirk sich manchmal so äußert. Was Steffi sagt, klar, ne, das wird dann immer so alles als absolut gesehen und dann sind auch alle doof. Ist natürlich komplett blöd, aber andererseits, wenn Zingler da als Präsident sitzt, dann präsentiert er nun mal auch den Verein in dem Moment und dann wären manchmal schon andere Aussagen auch ganz nett. Andererseits wiederum ist dann natürlich dieses, ja, alle Unioner sind jetzt so totaler Quatsch, weil auch in Frankfurt sind nicht alle wie Peter Fischer. So, ist halt einfach ein Fakt. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ja, wie gesagt, also, ne, man sollte es dann halt irgendwie immer nicht in die eine und nicht in die andere Richtung sehen. Und am lustigsten sind dann halt immer die, die sich null mit Union auseinandergesetzt haben bisher und dann halt sagen, ihr müsst den Präsidenten abwählen.
Genau.
Ja, lustig. Guckt mal bitte bei uns in die Satzung und so weiter rein, wie bei uns der Präsident gewählt wird. Wir wählen den nicht direkt. Wir bestimmen den nicht.
Bei
wir sagen
uns wählt sich der Präsident noch selbst.
Ja,
okay, Entschuldigung, das war jetzt
so wie man das halt ordentlich macht. Da sagt Zingler, ich mache es weiterhin und dann ist es halt so. Da können wir machen, was wir wollen.
Dirk fragt Dirk. Dirk, willst du weitermachen? Danke, Dirk, dass du mich fragst. Ja, ich mache weiter.
Genau. So läuft das nämlich bei uns. Nee, aber ne, das ist dann halt so der nächste Punkt, wo man sich halt denkt, spätestens wenn dieser Satz in der Diskussion fällt, die vorher eh schon so albern ist, weil es dann heißt, ihr seid alle blöd und ihr seid alle Nazis und ihr seid alle genau so, wie Dirk Zingler das sagt, wo man ja schon sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kommt dieser Satz, ihr müsst euren Präsidenten abwählen, ihr müsst beim nächsten Mal einen anderen wählen. Ja, das ist der Moment, wo ich mich dann auch umdrehe und sage, ja, alles klar, mit dir zu diskutieren hat überhaupt keinen Sinn gerade. So, mhm. Ne, setzt euch erstmal damit auseinander, wie bei uns die Vereinsstrukturen überhaupt sind. Und vor allem sind wir dann halt wieder beim Thema Diskussionskultur und so weiter. Dass man da einfach mal auch einen Ball flach halten muss, Meinung von anderen akzeptieren muss bis zu einer gewissen Grenze. Aber trotzdem können wir halt genauso sagen, ey, das, was er da erzählt, finden wir halt total doof. Und dann müssen es halt andere Leute auch irgendwo akzeptieren und genauso halt, wie wenn Leute sagen, naja, vereinzelt doof, vereinzelt nicht so doof, manches stimmt schon. Ja, muss man dann halt auch einfach mal hinnehmen, kann seinen eigenen Standpunkt klar machen, aber nur, weil jetzt irgendjemand sagt, ich finde das nicht so schlimm, was er sagt, ist das ja nicht eine komplett bescheuerte Person auf einmal.
Das ist, glaube ich, das, dass man dann immer eine Bewertung über die Person als Ganzes abgibt und zwar samt und sonders, so mit allem, was man jemals gemacht und gesagt hat. Und das ist so seltsam, weil man nicht mehr sagen kann, diese Aussage stimmt nicht, jede Aussage ist richtig, sondern der ist doof, der muss weg. Also es gibt nichts mehr dazwischen. Und das halte ich halt für einfach die falsche Herangehensweise.
Ja, Graubereiche gibt es ja immer in Diskussionen nicht.
Genau.
Ja.
So Leute, dann war es eine längere Sendung geworden heute.
Na, du hast ja aber auch hier zwei Blätter Papier vor dir.
Das waren die studentischen Hilfskräfte, die wir von unseren Gebühren bezahlen. den Zwangsgebühren, die wir erheben. Das wissen die meisten.
Zwei Zettel, zwei Stunden, so sieht's halt aus.
Ja. Wann kriege ich das Geld?
Nee, das fließt halt in Arbeit. Nadine, hier.
Warum kriegt denn Christian jetzt wieder das Geld? Ich
wollte gerade sagen.
Ja, nee. Gut, dann hören wir uns nach dem nächsten Spiel.
Hoffentlich.
Die Männer in Stuttgart.
Bochum-Wochen. Ach nee, genau. Stimmt. Erstmal ja das. Erstmal Stuttgart, Entschuldigung.
Ja.
Erstmal verkloppen wir Stuttgart.
Oh ja, ich bin dabei.
Dann vermöbeln die Frauen Bochum und die Männer machen da den Deckel drauf.
Genau, ich wollte gerade sagen, dann vermöbeln die Frauen Bochum und zeigen den Männern hoffentlich auch, wie man gegen Bochum zu Hause gewinnen kann.
Guckt mal, so macht man das.
Wenn da nicht der Gesang kommt, dann im Stein, seht mal, Männer, so wird es gemacht.
Ach, nee, ich glaube, wir sind dafür einfach nicht missgünstig genug. Und das ist auch wirklich sehr okay. Ich mag das, dass wir das nicht sind. Also okay. Lass mal so lassen.
Ja. Gut. Und dann hören wir uns schon wieder.
Genau. Das
ist quasi nur eine Woche. Zweiter Advent irgendwas.
Aha. Na, mal gucken, wie wir das die Backen kriegen.
Oh, alles
wird.
Das wird ganz fantastisch.
Alles wird
sehr
gut.
Anstrengendes Wochenende.
Jeder nur eine Kerze. Okay, Alter. Ja.
Dann, Nadine, vielen Dank fürs Dabeisein, dem Chat. Vielen Dank fürs Live-Zuhören. Steffi, danke, dass du mich erträgst.
Manchmal gerne.
Tschüss.
Tschüss.